Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ich fang ganz gemütlich an damit mit einem herzlich willkommen zu Folge 97 von der Rap-Stammtisch.
Ja.
Nach der Sommerpause.
Wir gehen
und ich
rein.
Wir gehen endlich rein. Wir kommen vielleicht gleich noch auf die Umstände zu sprechen, warum es jetzt erst kommt. Aber
wir gehen abermals rein.
Wir gehen abermals rein, korrekt. Aber es ist andererseits heute auch der perfekte Tag dafür, weil ich habe das Gefühl, dass heute wirklich der erste Herbsttag war. Es hat geregnet.
Ja.
Und ich bin inzwischen in dem Alter angekommen, wo ich dann so am Fenster stehe und dann so sage, ah, ist gut, das haben wir gebraucht.
Die Natur freut sich ganz lange
mit. Die Natur freut sich, ja, das ist ja auch gut für die Ernte, whatever, I don't know.
Probably, so die Kürben müssen auch geerntet werden.
Ah, geht wieder die gute Zeit los. Hat ja. Den schon einer, hast du den schon gesehen, den Tweet, mein Lieblingstweet?
Also den Kürben-Tweet, also ja. Den originalen. Ich habe Abwandlungen auf jeden Fall gesehen, aber
dieses Jahr schon jetzt zuletzt?
Ja.
Ah.
Ja, ich habe schon Abwandlungen auf jeden Fall gesehen.
Ich war nicht so viel auf Twitter unterwegs, ehrlicherweise.
Es gab, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Region das war. Es gab halt so einen Tweet von so überschwemmten Feldern irgendwo. Also ne, es war jetzt Hochwasser und Überschwemmungen und so weiter. Und da gab es auf jeden Fall einen traurigen Kürben-Tweet, weil so ein Feld vernichtet wurde. Einfach so, es war nicht so geil. Ne?
Hauptsache, die Leute können weiter ihren Kürbis-Chai-Latte trinken.
Richtig.
Das ist das Wichtigste für mich.
Aber ja, naja. um drauf zurückzukommen, fühle auf jeden Fall. Gestern war wirklich so offiziell der letzte Sommertag in Berlin. Das war irgendwie auch allen klar. Und jetzt ist so ein Mood-Switch eigentlich eingeleitet. Und eigentlich ist genau jetzt, wie du schon sagst, genau richtig, um dich wieder im Wohnzimmer zu verkriechen.
Jetzt kommt wieder die Herbstzeit, das heißt Podcast-Zeit.
Ja, so ist es.
Ja. Bevor dann die Räubermusikzeit kommt und dann geht's schon wieder in den Frühling. So will es das Hip-Hop-Gesetz.
Ist eigentlich, ist eine okayere Jahreszeit.
Ja. Ich glaube, wir wollen auch offenlegen, dass wir diese Folge mehr oder minder schon mal aufgenommen haben. Was heißt mehr oder minder? Wir haben sie schon mal aufgenommen.
Wir haben sie in completo aufgenommen.
Wir haben sie in completo aufgenommen und in completo heißt auch in kompletter Rap-Stammtisch-Besatzung zu dritt mit Torben, der heute nicht dabei ist. Und ich sage heute, meine aber auch die kommenden Folgen, weil ja, das kann man vielleicht auch einfach so sagen, es ist ein Downer zum Anfang, aber es ist einfach die Realität. Torben geht es zurzeit mental nicht so gut und wir haben entschieden, dass wir das jetzt erstmal zu zweit weitermachen. Und die letzte Folge hatte dann auch so ein bisschen technische Schwierigkeiten noch und auf jeden Fall wollten wir es dann nicht rausbringen und haben uns entschieden, die Folge jetzt nochmal neu aufzunehmen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Rückgriff geben oder so eine Geschichte, die anfängt mit ja, da habe ich letztes Mal das gesagt, aber inzwischen fühle ich eigentlich das, weil die Meinung ändert sich hier selten.
Es wird safe kommen.
Safe kommen, garantiert. Und das ist der Status quo. Und ja, ich weiß gar nicht, wir haben uns ja auch im Sommer so zusammen hingesetzt, dass wir verschiedene Sachen vom Rap-Stammtisch auch so was inhaltliche Ebenen angeht, aber als auch Veröffentlichungszeitpunkte, dass wir das auch nochmal neu gestaltet haben oder nochmal anders angehen wollen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles schon jetzt rausknallen wollen oder ob wir das dann später, zum Beispiel bei den Kategorien, wo es dann halt auch ein bisschen ändern wird, sagen wollen.
Weiß ich nicht. Das ist halt so ein, Teil von der organisatorische Talk.
Der organisatorische Talk, ja, okay. Also ich glaube, was man halt sagen kommt, und da drücke ich uns selbst ganz doll die Daumen, dass wir jetzt sagen können, die Folge ist heute rausgekommen, das ist für die Zuhörenden der 1. Oktober.
Mhm.
Und die wichtigen Rap-Stammtisch-Folgen werden auch einmal am 1. rausbringen, weil wir inzwischen so das Gefühl hatten, dass wir immer sehr nah an der Musik sind, aber eigentlich gar nicht so nah an irgendwie so welchen Releases dran sind, sondern auch gerne uns lieber so ein bisschen Zeit nehmen, auch nochmal die Musik auf uns wirken zu lassen und dann irgendwie nicht so in dem Zwang sind, irgendwie Freitag kam irgendwie das raus, Montag sprechen wir drüber, wir hatten noch gar nicht so richtig Zeit und Gefühl dafür, das irgendwie einzuschätzen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen lieber, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir ein bisschen eine längere Folge machen, aber dann auch so ein bisschen tiefer auch reingehen können in die Musik, glaube ich.
Zumindest, wenn wir das wollen, ja.
Zumindest wollen,
Das muss jetzt
immer passieren.
Genau, ich würde es jetzt gar nicht versprechen, dass wir jetzt nur noch so Deep Dives machen, aber so ein bisschen diese Entkopplung auch von so Release-Freitags-Rhythmen ist, glaube ich, was den Podcast, also ne, wir haben das eh nie so richtig aufrechterhalten. Eigentlich tut es dem ganz gut, einfach zu sagen, dass man drauf scheißen kann und hier einfach so Musik, die uns halt gefällt, irgendwie im Vordergrund steht. Unabhängig davon, ob die jetzt halt schon so 4 Wochen alt ist oder halt dann doch vor 5 Tagen rauskam.
Genau. Und es gibt ja, es gibt ja bei den Sachen, die wir besprechen, so, die sind ja jetzt nicht auf einmal nicht mehr relevant oder qualitativ schlecht geworden, nur weil wir sie 2 Wochen zu spät oder später besprechen. Und deswegen wollen wir uns einfach so, es gibt einfach eine Monatsfolge, wo wir, sagen wir mal so, die Musik des letzten Monats grob besprechen. Heute wird es vielleicht ein bisschen anders, weil wir natürlich jetzt auch einen Sommer hinter uns haben, wo ich sag auch mal, ich habe das Gefühl, dass auch schon wieder viel sehr, sehr gute Musik rausgekommen ist.
Ja.
Das war jetzt schon nochmal mein Eindruck. Und ja, also wie gesagt, nochmal vereinfacht gesagt, die große Neuigkeit ist, der Rap-Stammtisch kommt jetzt immer am 1. jeden Monat raus. Das kann man sich auch super merken.
Ja.
Erst davor, das war immer so, ist alle 2 Wochen und ich weiß noch die unzählige Male, wo ich mich selber im Podcast versprochen war. Ja, das besprechen wir dann nächste Woche, meinte aber natürlich nächste Folge, was in 2 Wochen war und manchmal auch in allen 3 Wochen, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder so.
Ja,
aber jetzt ist es einfach am 1. Oktober und vielleicht schon mal ein kleiner Vorgriff, das machen wir später. Wir werden aber währenddessen wird's noch klar, wie ich sag mal, einen sehr spannenden kleinen Bonus unterdessen geben.
Ein kleiner Twist.
Ja.
Ein Content-Twist.
Content-Twist, so. Ja, und trotzdem.
Ja, kommt.
Trotzdem vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen zum Sommer. Ich bin ja auch so ein Sommerkind und lieb's im Sommer irgendwie so auf allen möglichen Gemütlichkeitssachen, die man so im Sommer macht, Musik zu hören. Und da habe ich auch öfter mal daran gedacht, so was so für mich eigentlich so, das Thema der große Sommerhit. Und das ist dieses Jahr nochmal so ein bisschen aufgekommen, weil das wurde dann irgendwie immer so proklamiert, dass der Shirin David Song der große Sommerhit angeblich wäre. Gut, vielleicht für viele Leute war es auch so.
Ich glaube, die Einschätzung ist tendenziell eigentlich zustimmend.
Zustimmend?
Das hat auch so viele Leute erreicht, die halt gar, also alle Leute kennen den Song. Ich habe KollegInnen in diversen Altersgruppen und mit wenig Hip-Hop-Bezug bis zu wenig Musikbezug und die kennen den Song alle so. Das ist präsent bei denen, einfach weil die Kids es pumpen. Die Kids und die Youngins.
Ja, da kann man ja nur sagen, klasse.
Super, ja, danke.
Aber ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Und das nicht nur, weil wir das Thema schon mal so halb besprochen hatten. Wenn ich sage, ich glaube, es war nicht dein Sommerhit. Denn meiner war es nämlich auch nicht. Und deswegen möchte ich dich gerne fragen, was war denn dein Sommerhit, David?
Ja, bei Gott. Also basically, keine Ahnung, in Minute 5 oder was wir jetzt sind, so möchte ich schon sagen, wie ich ja beim letzten Mal schon.
Ja, es ist einfach so.
Also Punkt 1 ist irgendwie, war jetzt auch nicht ganz meine Art des Sommers, aber es war für mich schon ein wichtiges popkulturelles Phänomen auf jeden Fall, so das Brad Summer von diversen Leuten und auch also Leuten in diversen Gruppen irgendwie zelebriert wurde. Das war, glaube ich, wenn man jetzt auf internationale Popkulturraum guckt, deutlich wichtiger tatsächlich.
Von und Charlie das, XX.
Genau, deutlich wichtiger und das zu Recht als so Shirin David. Bei mir, aber ja.
Gut, aber wir hatten ja nochmal so ein Wochenende, wo wir auch zusammen weg waren in Polen. Da haben wir es zusammen gehört und damals gehört, ich habe gar nicht vorher, weil du hattest es davor schon gehört und wir haben dann eigentlich kurz danach drüber gesprochen und wir hatten eigentlich so beide den Eindruck, hat uns nicht so abgeholt.
Ne? Nee, es hat mich auch gar nicht so krass abgeholt. Ich finde immer noch so der Remix-Song mit Billie Eilish ist halt schon ein Banger, ist ein Hit, hat super provokante, coole Lines, also check ich komplett, ist komplett nice, aber ja, das 360-Album hat mich jetzt auch nicht das Brad-Album mit 360, also Focus-Track hat mich jetzt auch nicht so krass, hat mich nicht so krass gecatcht. Dafür aber, Thema dann tatsächlich persönlicher Sommerhit, so ein anderes Pop-Album, nämlich von Magdalena Bay, so Pop-Experimental-Art-Pop-Duo, wenn man so möchte, wo auch also diverse Genres irgendwie mit reinspielen und die haben mit Cry For Me meinen absoluten Sommerhit gebastelt, der jetzt vielleicht nicht den, ich sag mal, hoffnungsvollsten Titel hat, aber der so super sweet mit so Streicher-Arrangements, aber auch irgendwie einem lustig springenden Bass daherkommt. Also es ist eigentlich ein sehr belebender Track irgendwie, habe ich das Gefühl, mit so einer ganz soften Stimme, die da so drüber haucht. Also ja, es ist ein komplett gelungener Hit auf jeden Fall. Und den habe ich on repeat gehört.
Ja, ist tatsächlich auch so ein Vorteil, dass wir es jetzt nochmal aufnehmen, weil ich habe das letzte Mal, hast du es einfach so eingepreist, jetzt hatte ich auch die Chance, selber zu hören.
Ja.
Und ich check's total. Also ich habe so das Gefühl, dass das einfach wirklich dieser auf dem Balkon eine Rauchensong ist. Einfach so vom Vibe her passt der perfekt. So leichte Abendsonne, 23 Grad, kurze Hose, jetzt eine rauchen, geil.
Ja.
Ja, das komplett. Ist der Vibe, der wird da einfach perfekt eingefangen, obwohl es wahrscheinlich innerlich um ganz anderen Kram geht, aber es ist ja
voll.
So. Ja, genau. Es ist bei mir ist es tatsächlich irgendwie auch nochmal ganz anderes, auch schon Künstlerin, die ich hier, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal angepriesen hatte, aber ich bin es auch immer noch komplett im Hannah Noir Film einfach hängen geblieben.
Auch gut.
Es ist auch gut. Es ist, ich glaube, der Breakbeat, der Jahr des Breakbeats, der hier schon mal von Gästen aus dem Worstcast ausgerufen, der ist jetzt auch wirklich so inhaltlich aber emotional und vibemäßig bei mir total angekommen. Und das sind ja alle Songs, die Clip Kartell für Hannah produziert. Zieht mich einfach komplett. Da kam jetzt irgendwie auch jetzt vor 2-3 Tagen nochmal ein anderer Song raus, Loner. Also okay?
Ja.
Gut. Kam Loner raus. Fand ich auch stark. Aber tatsächlich waren dann eher so die Songs wie Tanz die Nacht weg. Habe ich total gefühlt. Also ich finde einfach gerade so mit den Beats, die Hannah Noir berappt, ist es gerade so ein bisschen was ich sonst so in dem oft irgendwie nicht so also letzter Zeit irgendwie gab es nicht so krass viele neue Trends oder Sachen, die aufgesprungen wurden. Es wurden halt immer Sachen so ein bisschen weiterentwickelt, aber halt irgendwie wirklich so krass auf Breakbeats mit Drum and Bass Elementen fällt mir jetzt niemand so richtig ein, der das halt irgendwie in Deutschland irgendwie gerade macht. Und da ist sie halt outstanding für mich und ich finde es auch total, ich finde es total geil und habe ich auf jeden Fall gerne dazu getanzt unter der Woche. Oder unter der Woche, was sage ich unter der Woche? Ich verspreche mich, ich meine natürlich über den Sommer hinweg. und ja, genau.
Ja, komplett gute Wahl auf jeden Fall auch. Checke auch, ne, du sagst so, ist halt Musik zum Tanzen auch einfach. Also das ist ja auch irgendwie eine Sommerqualität, draußen feiern oder draußen tanzen. So, ob das jetzt organisiert ist oder einfach nur Mini-Runde in irgendeinem Park.
Ja.
Ahne auf jeden Fall diese Sommer-Vibes.
Ja. Ich habe mich auch gefreut tatsächlich und das wäre gerade so eine von diesen Konzerten, wo ich auch denken würde, da würde ich sogar mal die Stadtgrenze verlassen und ich spreche nicht von Potsdam, weil sie spielt tatsächlich ein EP-Release-Konzert, aber ein eigenes Konzert, wo sie nicht irgendwie Festival-Vorband ist.
Naja, voll.
In Hamburg.
Im Turmzimmer, ne?
Ja. Das weiß ich nicht.
Hamburg, also übel und gefährliches Turmzimmer.
An dem Tag nicht, ich könnte kotzen, so.
Ah, ja, bitte.
Sonst hätte ich schon Karten gekauft und hinfahren. Und wahrscheinlich hätte ich auch gefragt, ob Bock hast mitzukommen, so.
Ja.
Aber ich kann einfach nicht.
Ich würde eigentlich auch voll gerne mal wieder nach Hamburg. Ich suche eigentlich schon basically seit einem halben Jahr nach einem Grund, einfach mal wieder in Hamburg zu sein. Aber es gab keinen Grund. So ist dann auch okay für mich.
Ja, aber eigentlich, wir sind dann ja auch nicht bless relevant genug in der Industrie, dass wir irgendwie uns das Dings geben müssten.
Ey, stimmt. Ey, es war jetzt, das ist tatsächlich neu, das war letzte Folge nämlich noch nicht, aber es war jetzt auch wieder Reeperbahn-Festival, das große Musikindustrie-Get-Together oder wie August Bebel geschrieben hat, das alte weiße Männer-Festival quasi im Musikbereich. Und dafür sind wir leider auch nicht relevant genug, wie du es benannt hast, oder haben vielleicht
uns einfach die Kontakte.
Ja, ich weiß nicht mal. Ich glaube, wir nehmen uns einfach nicht ernst genug und denken nicht aus so einem Business-Mindset heraus, was da, glaube ich, schon
wenn wir uns irgendwie
sehr präsent ist auf jeden Fall. Also was ich schon wieder in Insta-Stories an Panels gesehen habe. Und also ich bin nicht mal auf die Website gegangen und habe mir dieses Panel-Programm angeguckt. Ich habe wirklich nur einfach nur random drüber gestolpert, wenn ich folge schon immer noch so genug Leuten, die halbwegs irgendwo in die Musikindustrie unterwegs sind und so weiter. Diese Konstellation, die da auf den Bühnen saßen, also absurd einfach. Also man kann bei den Leuten dann immer nicht drunter kommentieren, wie lächerlich und witzig und absurd man das findet, weil die sind ja da und finden das vielleicht sogar gut, aber ich habe Gedanken gehabt auf jeden Fall, als ich mir diese Runden gegeben habe.
Ich habe Gedanken und das ist nicht positiv gemeint. Wenn man damit kennt, weiß man was das eigentlich heißt. Das ist echt schon... Ja, hier im Refrabish, da wird auf jeden Fall noch Straight Talk betrieben. Es fallen Sätze wie, ich habe Gedanken dazu.
Ja.
Ja, ich finde es ja auch mal okay, wenn es so ein bisschen mystisch bleibt. Ja. Ich meine aber auch, also da gab es natürlich auch wieder wahnsinnige Konzerte und ich glaube auch Hannelore ist auch aufgetreten.
Ja, ja.
Also ist ja auch okay, also würde ich halt auch machen, wenn ich ne, sag mal, so im Bereich das, neue Artists wäre,
ja, natürlich, so, ne? Also das Musikprogramm auch, also ne, es gibt ja quasi dieses so, es gibt diese Talks, Workshops etc. und dann halt dieses Musikprogramm noch, da sind ganz, also das ist jedes Jahr, sind da fantastische Artists dabei, ganz oft auch aus dem internationalen Raum, auch Upcoming Artists, also da wird auch im Booking durchaus gute Arbeit geleistet, so da, das, daran geht's gar nicht zu haten, also diese Panels habe ich schon deutlich mehr im Auge und die Leute, die da drauf sitzen auf jeden Fall.
Ja.
Aber das ist jetzt auch kein Straight Hate gegen Leute, die das machen, so, also wenn mich da jemand fragen würde, würde ich wahrscheinlich eher ein bisschen in mich reinlachen, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen für den Vibe. Und deswegen ist es auch fein. Und da spielen auch coole Artists dann irgendwie auf der Haspa-Stage, also von der Hamburger Sparkasse halt einfach. Und das, also da haben dieses Jahr auch Artists gespielt, die ich komplett ahne, die auch so subkulturisch eigentlich eher sind. So, ist okay, man muss auch mal das Sparkassen- und das Industrie-Money mitnehmen,
ja, aber,
wenn man
leben ja, will. Man kann natürlich irgendwie jetzt Witze über die Haspa machen, aber ich denke mir halt so, ja, von den Möglichkeiten, wenn du halt irgendwie so Sponsorings und dann wahrscheinlich auch Branding irgendwie so von Firmen bekommen kannst, dann habe ich halt dann ehrlicherweise dann von den Sachen, die wir so da aus dem Bauch raus einfallen würden, dann denke ich mir so, fände ich die Haspa wahrscheinlich noch okay.
Ja.
Wir sollten darüber aufhören zu reden, da sind wir hier so Sparkassenwerbung.
Okay, pass auf, Sparkasse ist schon ein angenehmer Vibe. Ich habe aber unironisch einen Track auf der Playlist, bei dem ich einen Bogen zur Sparkasse machen wollte. Okay, jetzt blind raten, welcher Rapper ist es?
Sparkasse oder Haspa?
Nee, Sparkasse, nicht Haspa, kein Hamburger.
Also das ist natürlich irgendwie deutsch so, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, Helmut? Nee. Vielleicht?
Oh mein Gott.
Nein, Rin. Also es ist natürlich Rin. Der hat nämlich, ist auch eine neue Edition zur Playlist, habe ich glaube ich erst diese Woche draufgepackt.
Ja. Yeah.
Der hat mit 1994 einen Track rausgebracht, einfach mal wieder einen neuen Solo-Track, was er glaube ich schon super lange nicht gemacht hat. Der war jetzt ab und zu auf als Feature auf Tracks. Wir haben ja zum Beispiel auch über Whip mit Trettmann gesprochen unter anderem.
Ja. Yeah.
Genau, aber so, es gab ewig keinen Solo-Song von Rin und ich hatte neulich so einen Abend, wo ich so, ich weiß gar nicht, wo ich herkam, aber irgendein Deutschrap-Artist kam ich her und bin dann so in der automatischen Wiedergabeschleife geblieben und habe mich so ein bisschen durch die Vorschläge gehört und aber auch heftig geskippt. Und dann kam der irgendwann rein. Und ich habe mich so ein bisschen an die, ich sag mal, früheren Rin-Zeiten erinnert gefühlt. Ich habe den früher auch durchaus sehr gerne gepumpt. Und es hatte so ein bisschen den Vibe des alten Rins, hatte ich das Gefühl. Oh. So lustige, lustig reingestreute Adlibs, der Beep kam von Nintendo und Alexis Troy, was auch irgendwie so Kernteam ist. Also ich fand, da haben viele Rin-Ingredients irgendwie zusammengepasst, um dieses Gefühl nochmal zu kreieren, was er früher irgendwie auch bei mir ausgelöst hat. Und dann gleichzeitig auf der Textebene, dieses 1994 ist einmal so eine, ein bisschen so eine Y2K in die 90er Nullerjahre Anspielung, so ein bisschen diesen Vibe an von vor 20 Jahren. Aber ganz viel ist es so Lokalpatriotismus und das Leben halt in der Stadt und halt so sagte, dass er seit 94 halt zu Hause ist. Und das ist so ein bisschen der Grind und diese Lines haben sich unironisch angehört. Naja, die haben sich halt unironisch angehört wie so Werbung für die Sparkassen. Da habe ich mich dran erinnert, dass er unironisch halt vor einigen Wochen für so Bausparverträge von der Sparkasse halt Werbevideos gemacht hat, beziehungsweise sind die online gegangen. Und
sehe ich komplett. Rin ist für mich eigentlich
das ist so
deutschrap-schwäbische Hausfrau.
Ja, und genau das ist es irgendwie. Und das sind so, also ich fand es diesmal tatsächlich ganz lustig, wie hier geflext wird quasi. Es geht dann auch so darum, dass er nicht mehr zur Tanke fährt, weil der Porsche ist elektrisch und so weiter. Aber ne, hast du auch wieder diesen, also Porsche sitzt doch in Stuttgart oder so, ne? Das ist doch da, ne, hast auch diesen Lokalbezug irgendwie wieder, dass halt damit geflext wird, was irgendwie gut und aus der Heimat ist. Es ist ein ganz weirder, er macht einfach so Lokalpatriotismus-Rap, aber es hört sich durchaus cool an. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ich wollte es nur teilen. Nee. Ich habe mich auf jeden Fall beschäftigt, so.
Ja, ja, interessant. Ich habe mich auch schon gewundert, warum du es irgendwie drauf gemacht hast, weil du warst, also mit Vorbehalt und natürlich fundierter Meinung, warst du bei dem, die Rin-Sachen irgendwie nicht so gefeiert, die letzten so. Und ich war ja, eigentlich voll. Auch schon, ne, wir haben dieses Whip, den Whip-Song gesprochen, wir hatten auch das letzte Album gesprochen. Und da waren für mich immer so Sachen dabei, die haben für mich einfach gut funktioniert. Die hatten, ja. die hatten einen guten Schmiss einfach, Vibe irgendwie. Und hat mir irgendwie gut gefallen. Und ne, das letzte Mal wurde sich, glaube ich, noch drüber lustig gemacht, irgendwie so, irgendwie die Holzdielen haben ihren Wert und so, irgendwie dieses, klar,
ja, auch
diesen komischen Prall. Genau. Aber es ist halt auch so, das ist halt auch so wieder so, das ist auch wieder so ein bodenständiges Element, klar. So, weil wir reden über Holzdielen so und jetzt ist halt der Wagen irgendwie elektrisch so. Gut, vom Vibe her schon elektrisches Auto irgendwie vielleicht ein bisschen besser als irgendwie also, teure Holzdiel genau, vom Ding, aber
diesmal,
es ist trotzdem so sehr bürgerlich alles.
Genau, so diesmal hat's mich vom Konzept, glaube ich, abgeholt, weil er das recht unironisch rausgebracht hat, aber man trotzdem den Eindruck hatte, das könnte halt der gleiche Flex sein, den quasi so ein 50-jähriger Familienvater, ja. Wo die Kinder schon aus dem Haus sind, Flex, ne? Es geht so um Gore-Tex-Jacke im Sinne von Wasser prallt ab, das ist sogar in der Hook drinne. Und dann gibt's halt so Lines wie Kreissparkasse ruft mich öfters an als mein Banker, KSK, als Adlib dann eingeschaltet. Das ist halt schon ein bisschen krank. Aber genau.
Eigentlich hat er damit auch so eine gewisse Art von, ich weiß nicht, ich glaube, es wird ihm ja auch ehrlicherweise nicht so richtig angekreidet, dass er jetzt irgendwie so sich so positioniert.
Nö,
aber eigentlich hat er damit auch so eine geile Lücke.
Ich glaube,
weil ist diese ganzen Millennials, die jetzt halt irgendwie genau, die kommen jetzt irgendwie in Geld und Rat und bauen eventuell ein Haus oder was auch immer und ja, man fühlt sich dann ja irgendwie auch so, ey, da ist jemand, der hat vielleicht jetzt irgendwie die ähnlichen Themen, so fühlt man sich vielleicht abgeholt.
Ja, voll. Also ich glaube tatsächlich, Schlau. Das ist super authentisch auch. Also ich nehme ihm das halt eigentlich ab, dass er das halbwegs feiert.
Ja,
ich weiß halt nur nicht, ob es das besser macht. Aber ja, die wacke Stelle im Track war aber dann tatsächlich die Line 1-2 Jahre, dann bauen sie mir ein Denkmal, weil das halt so krass ankündigend ist, wenn es halt wirklich in 5 bis 10 Jahren passiert, weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, dann Hip-Hop noch mehr gewürdigt wird und dann wird irgendwie Bietigheim, Bissingen, kriegt dann eine Shindy und eine Rinde-Statue und dann kann man den Track dazu spielen. Das ist natürlich vermessen, das vorher schon so selber quasi anzukündigen und herbeizureden, aber also es war einfach
ey, ohne Witz, wir reden hier immer noch von Hip-Hop, Alter, ohne Witz. Nein, Hip-Hop, was ist das dann, Flexen? Hat das in Hip-Hop verloren?
Dann soll er halt flexen, wenn das Denkmal gebaut wurde, aber beschwör's doch nicht noch selber. Also, ich weiß nicht, die Peinlichkeit hat man nicht nötig. Ist auch egal, der Track war...
Das ist halt aber auch eigentlich krass, weil normalerweise war ja immer so das Flexen im Hip-Hop so auch so eine kranke Überhöhung, dass eigentlich unrealistisch war, dass es passiert. Aber ja, du denkst halt einfach schon so, naja. Ja, das passiert halt.
Ja.
Du gehst halt davon aus, es passiert halt.
Status Hip-Hop hat sich halt auch ein bisschen geändert. Aber ja, fair point. Ja. Naja, Track war insgesamt auf jeden Fall ziemlich funny und hat mich unterhalten. So viel zu neuen Wind-Tracks.
Ja. Ja. Also ich war, also ja, ich bin freudig gespannt, was da noch so kommt, weil ich hol es eigentlich auch musikalisch ganz gut ab. Gerade so von Artists, die halt echt groß sind, finde ich schon, musikalisch holt es mich immer am meisten ab. Fast schon. Kann ich das so sagen? Ja, kann ich so sagen. Ich in einem Monat was anderes sage.
Lass ich so stehen.
Das jetzt habe ich auch korrekterweise in einem Monat gesagt und nicht nächste Woche.
Richtig.
Gerade noch so die Kurve bekommen. ja, Mann. Das ist schon... Ja. Jetzt haben wir so eine Stelle erreicht, wo ich gar nicht so genau weiß.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Im Sinne von, sind wir einfach so wild durch die Playlist gehoppelt? Wahrscheinlich schon.
Ja, also möglicherweise. Es ist. Ich fand es auch noch interessant, dass du hast ja vorhin auch irgendwie sowas. Da hätte man auch noch anknüpfen können bei dem Thema Kürbis mit überschwemmte Dinger, überschwemmte Felder, wo Kürbisfelder kaputt gegangen sind. Das hast du vorhin gesagt.
Ja, ja, aber was ist der Bogen?
Der Bogen ist natürlich der, das ist auch so mystisch gewesen, so für mich. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist nicht so drin, aber ich bin ja auch großer Bibiza-Fan.
Ja.
Der jetzt schon 2 neue Songs rausgebracht hat, einmal auf Nummer Wiederschauen, ein Song, der heißt Donau.
Ja.
Und der Donau-Song, der geht ja darum, dass die Donau über die Grenzen geht und das Land überschwemmt und das ganze Land und die Wiener Burg ist jetzt irgendwie, hat jetzt Strandzugang und so weiter und so fort. Der kam halt raus und Real Rap danach, so ein paar Tage danach, ist Donau halt wirklich krank überschwemmt und es gab wirklich ein riesiges Hochwasser in Österreich. Das kannst du dir echt nicht ausdenken.
Niederösterreich, so außer Wien, die haben irgendwie ganz gute Infrastruktur anscheinend in ihrer Stadt, aber es stand ja einfach unter Wasser, so dieser nordöstliche Teil ist, glaube ich, Niederösterreich, ne? Also, der ist schon crazy. Was hat Bibiza gewusst?
Wer steuert das Wetter? Das ist, ja, aber auch wenn man das dann nochmal so hört, ich habe es davor, fand ich den Vibe halt irgendwie gut, weil Bibiza macht einfach so für mich, auch davor, diese auf Nimmer Wiederschau und jetzt auch Donau, macht er einfach so in der Art und Weise weiter, wie er davor halt auf seinem Wiener Schickeria-Album, ich meine, die ganze Cover-Art-Ästhetik ist halt auch die gleiche geblieben.
Die hängt da noch ganz schön mit dran.
Aber es ist ja auch einfach geil so.
Es ist ja auch ein Vibe bei dir, ne? Also du pumpst es, glaube ich, ja genauso wie zwei Tage, nachdem es rausgekommen ist, so mit der gleichen Freude gefühlt. Jetzt nicht in der Häufigkeit vielleicht, aber habe ich schon den Eindruck.
Ich höre es gerne. Es ist auch einfach ein fantastisches Album, um durchzuhören. Das ist mir auch immer sehr wichtig.
Ja.
Und deswegen fand ich auch total geil, und dass es jetzt so weitergeht, es ist halt, ne, es ist immer so diese Frage, die man sich manchmal so irgendwie stellt, also zwischen Fanservice irgendwie das gleiche erfolgreiche Produkt nochmal ableben und vielleicht halt auch vom Künstler insbesondere, aber auch von den Fans irgendwie den Wunsch, irgendwie mal was Neues zu machen oder sich irgendwie weiterhin zu entwickeln. Ich bin hier an dieser Stelle auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit, wenn jetzt einfach nochmal quasi Wiener Schickeria 2 rauskommt, einfach mit schönem Österreich-Kolorit auf so einen leicht poppigen Beats irgendwie ein bisschen aus der österreichischen Wiener Welt irgendwie gequatscht, finde ich super.
Ja.
Daumen nach oben von mir für diese Songs.
Sehr auf jeden Fall.
Ja. Konntest du mit denen sowas anfangen oder hast du eigentlich das gleiche Fazit so wie ich?
Ja, ich würde sagen, im Kern einfach das gleiche Fazit. Also ich wüsste auch gar nicht, warum er jetzt, ich sag mal, radikal was ändern sollte bei einem Stil, der erstens gut ankommt und zweitens, finde ich zumindest, sich jetzt auch noch nicht so dolle erschöpft hat, dass man schon gelangweilt ist. Also ich glaube, das wäre dann bei dir auch irgendwann der Fall, wenn er jetzt, ne, wenn da gar keine Weiterentwicklung innerhalb dieses Stils stattfinden würde, aber soweit er das jetzt rausbringt, funktioniert es ja total gut.
Ja, safe. Es ist,
ja.
Ja, es ist immer so die Frage, wann ist so dieser Siedepunkt erreicht? Ich meine, gibt ja genug Künstler, die haben sich noch nie weiterentwickelt und manche entwickeln sich irgendwie wirr weiter. Weiß nicht.
Ja, all kinds of Weiterentwicklung sind da, aber nö. Gehe ich eigentlich mit deinem Statement voll mit.
Ja. Hot.
Ja, finde ich auch.
Vielleicht sollten wir jetzt einfach, warum nicht? Warum sollten wir nicht in die Kategorie gehen?
Wir gehen in die Kategorie jetzt.
Gehen wir in die Kategorie rein. Da haben wir, ich habe vorhin schon gesagt, dass wir da auch so ein bisschen Änderungen reinfummeln wollen.
Okay, dann
vielleicht kannst du das besser erklären.
Oh, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall müssen wir die jetzt erklären, auf jeden Fall. Und das ist dann auch regulär zu hören in der ersten Folge und so weiter. Weil wir haben uns gedacht, wenn wir diesen Monatsrhythmus anpeilen, den wir jetzt eigentlich auch, also was heißt anpeilen? Wir werden den einfach umsetzen, das wird so passieren. Heißt das auch, dass wir nicht mehr alle zwei Wochen irgendwie neuen Content ins Internet stellen, was ja auch sonst irgendwie mit sehr viel Aufwand bedacht war und so weiter. So dieser monatliche Rhythmus gibt uns auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Freiheiten. Wir haben uns aber gedacht, da wir überhaupt mit der Kategorie ja auch, ich sag mal, jetzt noch nicht so ewig am Start sind, sondern wie lange machen wir es jetzt? Ein halbes Jährchen oder so? Bisschen mehr vielleicht, aber auf jeden Fall noch nicht so ewig, habe ich das Gefühl. Wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr draus machen, so aus diesem Ding. Und wir werden das einfach als Mini-Extra-Folgen rausbringen. Die kommen also immer im ebenfalls Monatsturnus, aber so zwei Wochen versetzt zur regulären Folge, zwei Wochen später raus und legen dann diesen Fokus auf ein Classic, altes, wie auch immer Album, gesondert von der normalen Folge. Genau, das ist basically die Bottomline und so ein paar Specials wird es nach und nach noch geben. Wir geben zum Beispiel die Abstimmung erstmal in fremde Hände auf jeden Fall, also die Auswahl der Abstimmung. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie man das weiterleiten soll, ohne jetzt in diesen Kategorieblock zu gehen.
Nee, damit ist es ja auch alles gesagt. Das heißt also, wir werden jetzt gleich eine Unterbrechung machen, für wenn ihr diese Folge hört. Und danach in den Rüberblock gehen, aber wir werden jetzt zeitlich und vor Ort kurz über die Kategorie oder lang über die Kategorie sprechen.
Wahrscheinlich kurz.
Und dann könnt ihr, ja, hört ihr das zwei Wochen später. Das war damals in Deutschland, war das riesig.
Warum sind es die anderen nicht geworden?
Irgendwie so Indie, aber so ein bisschen Pop. So.
Also ich gehe voll mit.
Aber das war ein heftiges Thema.
Aber ich fände es trotzdem nicht cool.
Kennt ihr ja vielleicht noch diese.
Irgendwo mehr Tiefe.
Sagen, was waren die Diamanten?
Dubstep-Phase nochmal nacharbeiten.
In Brooklyn irgendwie 1000, 2000 Leute. $30.
Es hat also schon irgendwie funktioniert.
I wanna hear the control part.
Und damit springen wir zurück in den normalen Teil der Folge.
Das war überraschend lang und ich bin immer sehr, sehr froh, dass ich da einfach echt nochmal so ein paar persönliche Anekdoten irgendwie dazu irgendwie raushauen konnte. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Ich glaube, davon muss es ehrlich gesagt auch leben, weil also wir gehen also auch bei dem Album, wir haben das ja da wirklich vor ein paar Wochen quasi schon mal besprochen, deswegen vielleicht auch ein bisschen rausgenommen dadurch, aber also wir gehen jetzt nicht tief in Analyse, es geht halt wirklich darum so, was macht man mit dem Album, wie hat sich auch dieses Re-Listening irgendwie angefühlt, es ist völlig fein, die offene Kategorie einfach.
Ja, aber ich finde es schon heftig, dass du das gesagt hast, bin gespannt, ob wir das nicht rausschneiden, das ist einfach zu krass eigentlich David. Naja, egal, dann gehen wir nochmal so ein bisschen in die aktuelle Musik rein. Und wir haben ja echt noch einiges auf der Liste. Ich habe ja vorhin schon gesagt,
es kam
viel gute Sachen raus. Ich weiß nicht gar nicht, was vielleicht noch so bei dir drauf ist, wo du vielleicht noch ein bisschen länger sprechen möchtest, so, aber
ich habe halt gar nicht mal den großen Impuls, halt überhaupt super, super lang über irgendwelche Projekte zu sprechen. Aber eigentlich haben wir auf jeden Fall halt so eine Sommerliste und ich habe schon Bock, auf jeden Fall jedes einzelne dieser Dinger irgendwie zu mentionen. Und ich glaube, dadurch wird es fast schon lang genug.
Lass uns mal ein Ping-Pong machen einfach, oder?
Ja, auf geht's. Ich nehme den ersten Aufschlag. Ich mache Aufschlag.
Ass.
Okay. Ja, okay, damit spiele ich dich wahrscheinlich wirklich für wenigstens den ersten Punkt einmal gegen die Wand. Neue JPEG-Mafia, warum ist rausgekommen?
Bruder muss los.
genau. Bei mir ist so ein bisschen das Ding, es ist auch jetzt, als ich mir diese Liste nochmal vor Augen, zu Ohren und irgendwie geführt habe, nochmal voll deutlich geworden, es ist irgendwie ein bisschen in meinem Sommer auch verschwunden. Ich habe das mehrmals locker durchgehört, aber das ist für mich ja noch gar nicht so viel bei dem JPEG-Mafia-Album.
Komisch, wie kann das denn sein? Das ist ja komisch, wie kann das denn sein damit? Kann es vielleicht sein, dass es kein Album ist, das Wert auf großen Hörgenuss und coole Vibes liegt und so ein bisschen chillig und weibig zu sein, weiß ich nicht. Vielleicht liege ich auch falsch, aber gut.
Ich höre JPEG-Mafia-Alben wegen den coolen Vibes. Daumen hoch von Leo auf der anderen Seite. genau. Also, es macht mir auf jeden Fall voll viel Spaß, aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass es bei mir diesen absurd starken, überwältigenden Eindruck hinterlassen hat von zum Beispiel den letzten beiden Alben. Also einmal Scaring the Host mit Danny Brown und Offline, was er als Soloalbum rausgebracht hat. Deswegen würde ich sagen, A Day Down My Life For You, das Album sehr gut, aber ich kann auch noch nicht sagen, das ist, also einfach so, das ist eigentlich die Bottomline, es wird es wahrscheinlich nicht in meine Top 10 Fuffs des Jahres schaffen und es wäre, also wäre bei anderen JPEG Mafia Sachen, die ich jetzt benannt habe, wahrscheinlich nicht eine Frage überhaupt gewesen, deswegen dieses, aber ich ahne es trotzdem, er hat neue Sachen ausprobiert, es kommen harte Gitarren rein und es ist trotzdem ein Album, was ich natürlich absolut empfehle anzuhören und wer mich im Moshpit sehen will, muss noch zum Konzert mitkommen im Januar in Berlin.
Haben wir eigentlich schon über deine Emotionen gesprochen, dass er irgendwie so krank geil mit Kanye West abhängt?
Ich glaube, wir haben da tatsächlich offline schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Runde oder im großen Rap-Stammtisch, nicht Podcast-bezogenen Chat, weil das ist ja also wirklich kein neues Thema auf jeden Fall. Und also ich mach's wie alle Leute halt im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert so. Ich trenne Kunst von Künstler. Der Künstler ist scheiße und die Musik ist scheiße. Ich kann das trennen. Nein, Spaß. Also,
Es wird sich mal wieder leicht gemacht im Rap-Stammtisch. Es ist aber auch eine schwierige Frage.
Es ist wirklich kein so ganz neues Thema und die haben irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren schon sehr cool miteinander gehangen und Kanye hat ja jetzt auch noch, also er hat ja vorhin, innerhalb der letzten zwei Monate auch ein neues Projekt rausgebracht und dann auch wieder, ich sag mal, sehr viele Leute mitgewirkt, die man vielleicht cool findet oder mag. Zum Beispiel JPEG Mafia, der mitproduziert hat, auch an diesem Album und ist auch, also das auch natürlich öffentlich kommuniziert und sich darüber freut und das irgendwie feiert. Und ich finde es schon absolut suspekt, irgendwie Dinge mit Kanye zu machen. Auf der anderen Seite, das sind alles Amerikaner und ich weiß, die haben einfach diesen Hirnwurm drin und die sehen Dinge einfach anders, als ich das sehe. Ja. Und also ich weiß einfach, dass ich, also mit diesem Aspekt von, was macht JPEG Mafia künstlerisch und mit welchen Leuten macht er das, finde ich halt absolut nicht cool, aber ich, ja, also es ist, fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer, trotzdem Genuss an seiner Mucke zu finden. Das ist, das ist, wo ich stehe. Aber ich finde es wirklich gar nicht cool.
Ich check's auch irgendwie, ne, weil ich hab's ja vorhin jetzt so labidar hergesagt, man macht sich mal wieder leicht an dieser Stelle, weil dieses, wann fällt das Argument, wir trennen Werk vom Künstler und wann trennen wir es nicht, weil gerade im Hip-Hop ist es ja immer so schwierig, weil das Thema Authentizität so eine Relevanz hat. Und gerade bei JPEG Mafia, ich meine, ich habe ja meine Vorbehalte, weil es mich musikalisch nicht so krass abholt wie dich. Aber ich checke halt auch schon, dass JPEG Mafia so halt so ein wirrer Künstler ist, wo ich halt sagen könnte, ey, das ist halt so ein Künstler und ich glaube, dem noch mehr als bei anderen Artists mir zugestehen zu können, dass er halt wirklich irgendwie so eine Kunst macht, die nicht mit seiner Privatpersona übereinstimmt, was halt bei anderen Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass das schwieriger ist, so. Es ist natürlich irgendwie auch total schwammige Grenze, wo hört die auf, so wie immer, aber
voll, also genau
bei JPEG Mafia kann ich mir es vielleicht irgendwie gerade noch so gelten lassen, so. Ich meine, mir ist ja eh egal, aber.
Ja, voll, aber also guter Punkt, aber genauso wie diese ganze Diskussion ja auch irgendwie, also ne, dieses Künstler von der Kunst trennen und so weiter, natürlich nie so richtig funktioniert, aber auch diese komplette Trennung quasi zu sagen, ich kann die Kunst überhaupt nicht appreciaten, weil der Künstler verbrieftes Arschloch oder Rapist oder whatever ist, jegliche schlimme Eigenschaft, die dann irgendwann vielleicht mal belegt ist, funktioniert halt auch nur halb so gut und hat irgendwie, also hat zumindest auch in der Masse natürlich, also man sieht es ja, wie, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das Wort canceln auch gar nicht mehr so groß ist, aber in den letzten zwei, drei Jahren war es eigentlich ein extrem wichtiges und großes Wort, was sich überhaupt nicht eingelöst hat. Also es ist immer noch so ein Right-Wing-Argument für die canceln wollen alle Leute aus der Öffentlichkeit wegcanceln, aber dieser Cancel-Mechanismus, den die herbeirufen,
funktioniert halt nur für progressive Artists.
Genau, der trat ja nie ein bei den Leuten, wo sie es festgestellt haben. Deswegen,
das ist so.
Und genauso ist diese Künstler von Kunst trennen und irgendwie diese Trennlinie überhaupt so hart aufzumachen, irgendwie auch ganz weirde Debattenart, mit der ich mich irgendwie, ich sag mal, also keine Ahnung, sehe ich irgendwie wenig Gewinnbringendes drin. Ja. Aber ich finde es trotzdem nicht cool. Also das heißt halt, ich finde, dass man trotzdem immer sich auseinandersetzen sollte damit, was die Leute irgendwie auch für Statements in die Welt tragen. Also ne, es sind immer noch Leute mit Einfluss und auch, was die machen, hat irgendwie ein Gewicht und so weiter. Also ich finde gar nicht, dass man das ignorieren darf oder sollte oder irgendwie über alle Fehltritte hinwegsehen sollte. Genau, aber also kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass mich dieser Aspekt, der mich durchaus stört, dass JPEG Mafia mit Kanye über Jahre hinweg schon super cool ist und die weiterhin zusammenarbeiten nach all dem Scheiß, den Kanye verzapft hat, dass ich mich das davon abhält, ins neue Album reinzugehen. Also es wäre einfach gelogen, wenn ich jetzt so tun würde, als ob mich das in dem Sinne kümmern würde. So, ich weiß darum und ich lasse es auch irgendwie in die Bewertung mit einfließen, aber natürlich höre ich mir das neue Album trotzdem an und habe einfach Bock auf die Mucke.
Ja.
Safe. Dame, jetzt sind wir von kurz Alben besprechen noch zu solchen moralischen Grundsatzdiskussionen
gekommen. Ja, aber das ist ja auch spannend so. Und ich glaube, ich würde tatsächlich auch irgendwie vielleicht einen Song darauf anpassen, wo man vielleicht so eine weitere Ebene von diesem Thema vielleicht auch mit reinbringen kann. Und das ist tatsächlich ein Song von Tizzy und Jackpot. Also Jackpot, Produzent und Tizzy, der jetzt auch, ich glaube, neue Projekte, neue Musik, ich glaube, es wurde jetzt auch
EP kommt
und ich freue mich sehr drauf, weil also erstmal absolut wahnsinnig fantastische Produktion von Jackpot, die mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Das passt musikalisch hinten noch so ein Outro perfekt. Aber halt auch so die textliche Ebene von Tizzy und ja, wie mit so einer Wut und die der deutschen Rap-Szene und wie da halt non-outcalling outgecalled wird im Endeffekt, kann ich es vielleicht kann man so sagen.
Ja.
Das finde ich schon, das schmeckt mir schon, das macht mir schon Spaß zuzuhören, da ist auf jeden Fall einiges drin. Und die Ebene, die ich da vielleicht da irgendwie mit reinbringen will, ist, weil er im Song halt immer auch sagt so, ey, ich habe so viele Idole von mir kennengelernt und gefühlt alle sind dumme Arschlöcher, wenn man die privat kennenlernt. Eigentlich hätte ich gedacht so, ja, es ist vielleicht einfach so, ne, man hört irgendwie einen Künstler, wir trennen es vielleicht irgendwie vom Werk oder auch nicht. Aber früher, also man hat ja irgendwie, wir sind ja irgendwie keine großer Teil der Szene, dass wir irgendwie auf jeder komischen Party hängen, aber inzwischen geht's mir einfach auch inzwischen so, dass ich einfach sage, ich habe so Künstler, die finde ich einfach gut, die Musik gut, da gibt's irgendwie keine so wirren Geschichten drumherum, wo ich weiß, oh, es ist schwierig, der hat mit dem was gemacht oder da gibt's die Geschichte, die vielleicht öffentlich auch gar nicht bekannt ist oder halt auch noch nie so richtig outgecallt wurde. Aber ich denke mir halt so, ey, ich glaube, ich will eigentlich, und das war halt, das hat sich halt bei mir auch geändert und ich glaube, das geht auch vielen Leuten, die ich sonst so kenne und ich würde es gerne auch dich fragen, dass ich so Künstler, die ich irgendwie gut finde, dass ich die am liebsten, glaube ich, inzwischen lieber eher nicht mal so treffen würde und mit denen mal so eine halbe Stunde ein Bier trinken würde, weil ich eher denke, oh, das Ergebnis wird wahrscheinlich eher ein bisschen belastend sein. Das ist irgendwie so und ja, ich weiß nicht. Geht es dir auch so oder denkst du dir noch? Also ich meine, bei dir ist es halt schwierig, weil ja, du hast vielleicht auch schon das andere Interview geführt.
Ja, genau.
Aber das ist halt vielleicht auch nochmal so ein beruflicher Kontext und du weißt halt, also ich glaube, der Künstler weiß dann halt auch, hey, das ist irgendwie so ein Interview und ich sollte jetzt irgendwie nicht das oder das sagen, weil das könnte schon irgendwie, wenn das jetzt so verbrieft irgendwie gesagt wird, schon nicht so geil sein so. Aber
ich glaube, das habe ich nie so krass gemacht. Also dieses so irgendwie Angst haben, ich sag mal, Kritik anzusprechen oder irgendwelche negativen Aspekte. Also wo man irgendwie denkt, das ist nicht nur gefälliger Talk und eine sehr gefällige Frage für das Interview gegenüber. Ich glaube, das hat mich noch nie so krass zurückgehalten. Also einfach, weil es halt Interview ist, aber wo ich auf jeden Fall herkomme, das habe ich früher, also ich fand es jetzt nie übertrieben, ich glaube, da gibt es ganz andere Leute, die noch wirklich deutlich verrückter drauf sind und so weiter, aber früher hat mich das natürlich schon gereizt, diese Leute richtig kennenzulernen und wenn dann noch irgendwie war, man trifft sich irgendwie, also okay, eine Beispielepisode kann ich jetzt halt rausholen. Lüneburg, Studium, Masterstudium in Lüneburg, bevor ich auch nur ein Wort für Juice geschrieben hatte oder so, also das Praktikum und das Arbeiten danach und so weiter, das kam dann noch später, nicht viel später, aber es kam später und halt so Musikblog schreiben und man hat irgendwie einen Mini-Musikblog, aber man hat natürlich trotzdem Bock, Themen geil zu schreiben, irgendwie Texte zu schreiben, Dinge zu machen und fragt halt so über Kontakt, den man davor gesammelt hat, bei dem pressearbeitenden Dude für Joey Bargeld an und macht dann halt so Joey Bargeld Interview in Hamburg, ne? Lüneburg, Hamburg ist irgendwie halbe Stunde mit der Bahn fahren, also entspannt. Man hat eh öfter in Hamburg abgehangen. Und dann macht man halt das und ist irgendwie in dem Studio von dem und stellt dem Fragen, stellt zum Beispiel auch so Fragen zu 187-Verbindungen und wie sieht's da aus und so weiter. Unironisch musste ich damals aus dem veröffentlichten Blogbeitrag immer noch nachträglich Sachen löschen, weil irgendwas dann doch nicht so gern gesehen wurde. Was natürlich literally, also maximal, allermaximalsten, da haben wir 20 Leute gelesen oder so davor, aber trotzdem, ich musste es halt löschen. Egal, aber dann halt so Situation, man ist irgendwie in einem Studio, man macht das Gespräch, man nimmt es irgendwie auf und dann kommt man danach noch entspannt in den Talk und geht irgendwie noch zusammen was essen mit dem Manager, der noch irgendwie da war oder dem Studioinhaber. So, das war halt chillig, aber genau auf sowas habe ich damals eigentlich auch immer gehofft, dass man noch so ein bisschen danach rumhängt und irgendwie noch danach ins Gespräch kommt, abgesehen von der eigentlichen Arbeit, die man machen wollte. Und also früher habe ich das schon nicht gechased, aber ich fand es eigentlich schon ziemlich cool, wenn das passiert ist und habe mich dann auch gut gefühlt und habe mich gefreut, dass man irgendwie da noch so diesen Kontakt einfach kriegt und es einfach macht, weil es halt auch ein bisschen weiter weg schien halt, ne, selbst wenn das ne Joey Bargeld ist, ist ein King, klar, aber ist halt auch kein Hip-Hop-Star oder sowas, ne? Da geht es jetzt halt nicht drum, dass es irgendwie die Mega-Persönlichkeit ist, wo jetzt alle mega neidisch drauf wären, also viele der Rap-Stars-Hörer innen hoffentlich schon, aber ja, du weißt, wo ich herkomme.
Ja.
Und das hab ich mir auf jeden Fall nach und nach schon versucht abzugewöhnen, auf jeden Fall. Und ich, also, ne, dieses so irgendwie dann auch zu checken, ey, ist voll okay, wenn du Arbeit in dem Bereich machst, aber du musst eigentlich wirklich nicht cool mit den Leuten sein und also es bringt einen eigentlich überhaupt nicht weiter und irgendwann habe ich mich ein bisschen davon wegentwickelt und es ist voll fein, wenn man irgendwie einen entspannten, freundschaftlichen Umgang pflegt, aber eigentlich lag mir immer wenig dran, tatsächlich irgendwie dann sowas zu suchen halt. Das habe ich nach und nach, glaube ich, sehr abgestellt.
Ich glaube, es ist dann vielleicht halt nochmal bei dir nochmal ein bisschen mehr, aber bei mir halt eventuell auch, ne, das ist halt irgendwie so, ich meine, wir machen hier irgendwie unseren Nischen-Podcast, sage ich jetzt einfach mal so, wir bedienen es ja und wir freuen uns über jeden, der uns hört, aber wir haben jetzt irgendwie nicht die Relevanz von irgendwie 16 Bars damals im Videoformat oder so. Das kann man ja vielleicht sagen so. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so, in irgendeiner Art und Weise machen wir ein Format, das irgendwie von Leuten gehört wird. Und es ist halt irgendwie trotzdem immer so ein bisschen bei mir die Frage, also bei dir ist es wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, weil du natürlich schon viel größeren Outreach hattest mit deiner Juice-Stelle. Aber ist auch so die journalistische Distanz. Wir würden beide nicht sagen, dass wir hier irgendwas von Journalismus machen, so, sondern wir reden einfach über Musik, die uns gut gefällt. Und wenn uns was gefällt, dann sagen wir es, warum es uns gefällt. Und wenn es nicht gefällt, sagen wir inzwischen vielleicht auch ein bisschen weniger, warum es uns das nicht gefällt, und gehen nicht mehr so in den kompletten Straight-Hater. Zumindest geht's mir so.
Ja.
Aber halt irgendwie so, es fällt einem natürlich auch schwieriger, einfach so neutrales oder, ich sag mal so, ein für sich objektives Urteil irgendwie zu fällen zu Musik, die einem irgendwas mit einem macht, wenn man halt irgendwie noch mal eine persönliche Ebene zu den Leuten auch einfach hat.
Falls
so, kommt noch mal so dazu, als eine zusätzliche Ebene einfach so. Aber das ist schon wieder ganz weit weg von dem eigentlichen Thema, das wir hatten. Fazit von diesem Talk ist, ich habe richtig Bock auf die Tizzy-Sachen. Ich glaube, das wird richtig geil alles.
Voll. So kann ich unterschreiben.
So, runter.
Ein wichtiger Aspekt dazu trotzdem noch, weil ich glaube, das fühlen tatsächlich viele Leute. Je mehr du in so eine Szene reingehst und je mehr du dich darin bewegst, desto mehr irgendwie Stories, die man sich halt so erzählt. Ne? Sachen, die dann irgendwie Leute, die halt drin sind, irgendwie kennen so. Also je mehr du einfach da Zeit drin verbringst, desto mehr wirst du halt auch anfangen, Leute scheiße zu finden, die du von außen gut fandest. Also im Sinne von, als normaler Deutschrap-Hörer, normale Deutschrap-Hörerin, kommst du viel unbeschadeter durch diese ganze Szene durch. Also wenn du halt irgendwann mal versuchst, da irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen, da ein bisschen Teil der Szene wirst, ne, wie auch immer man diese scheiß Szene definiert, wie auch immer. Aber ich glaube, die Leute checken schon, was ich meine. Weil dann checkst du halt irgendwann, dass Leute veritable Stories über Artists erzählen können, deren Mucke du feierst. Also, ne, im Sinne von, du feierst die Kunst von denen und die Leute können dir sehr realistisch und also ganz glaubwürdig einfach erzählen, dass das komplette Arschlöcher sind wegen dem und dem Verhalten. Und damit musst du halt auch umgehen. Also du kannst dann halt nicht mehr so naiv tun, oh, ich habe das nie gehört, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. So, ich will die Person so behalten, wie ich sie über die Kunst kenne, weil das wird auch passieren, wenn du halt versuchst, irgendwie da näher ranzukommen und diese Leute kennenzulernen und dich da in diesem Kreis bewegst. Das hat mir auch schon Artists kaputt gemacht, auf jeden Fall. Und also ich finde es okay.
Sag ein.
Nee. Sorry, nee.
Okay.
Ein paar Kontakte und Beziehungen muss man auch, also möchte selbst ich mir noch aufrechterhalten, ohne dass die Leute checken, dass ich Kacke finde.
Mhm. So. Ich muss halt, ich stelle mir diese Frage halt wirklich gerade auch selbst, ob es bei mir was war, so richtig kaputt gemacht. Also ich glaub, bin weit davon entfernt, so weit drin zu sein wie du, aber wo das jetzt auch nicht ewig weit ist so.
Ey, ich bin ja voll in so eine Rolle gerutscht. Ich arbeite auch nichts mehr im Bereich. Ich habe echt so eine Halbdistanz und der Podcast ist das Tiefste, was ich irgendwie drin bin, was jetzt nicht so super krass drin ist. Also es ist voll okay. Also ich habe mich da auch echt rausgezogen, weil man halt auch checkt, ey, super viele Leute in dieser, also überhaupt in dieser Musikindustrie-Bubble, ist einfach ein ganz schlimmes Umfeld. Es macht überhaupt keinen Spaß, da stattzufinden oder sich da Teil von zu machen, gewisse Dinge auch einfach zu akzeptieren. Also man kann sich da auch einfach bewusst rausziehen. Ich bin super froh, dass das nicht mehr
als Beruf machen. Ja, und dann ist es halt aber auch so, dass wenn du halt irgendwie in diesem Bereich irgendwie noch was machst, Journalismus halt nicht mehr so viel, aber irgendwie so PR, so hey, du willst dich halt, du, selbst wenn du halt weißt, oh, das ist das größte Arschloch und das wäre so verdient, wenn der jetzt einfach mal, dass das Leute wissen, so, ich checke halt auch jeden, der dann halt sagt, so ey, ich call das jetzt irgendwie nicht groß aus, weil, Digga, ich muss hier irgendwie mein Geld verdienen, so. Und wenn ich jetzt das mache, dann wird
auch
das dafür, Ergebnis sein.
Auch dafür
so,
habe ich.
Das ist irgendwie eine sehr ungünstige, schwierige Situation, in dem sich dieser ganze Kontext dieser Kultur irgendwie hinentwickelt hat. Aber es ist halt einfach zurzeit so. Naja, da ist das Negativste, was ihr halt mitbekommen könnt, wenn hier im Podcast irgendwie gesagt wird, fand ich scheiße. So. Aber das passiert auch selten, dass ich irgendwie sage, so, ich finde was scheiße, so. Gut, aber du hast ja nachher noch was von Teute Records drauf gemacht. Naja, gucken wir mal. Ich möchte aber zusammen haben.
Jetzt dranbleiben, um den Hate zu Teute Records von Leo abzukriegen.
Ich glaube, ich finde es einfach nicht gut. So fertig, so es ist einfach nicht meine Musik. So jeder soll fühlen, wie er will, aber ich finde es halt scheiße.
Alles klar, komm, mach deinen
Punkt. Ich will noch einen Punkt dazu sagen, und zwar eigentlich die Themen, die wir gerade irgendwie besprochen haben, passt halt einfach auch gut dazu. Wir haben vorhin extra nochmal das Video angeguckt, irgendwie der neue Pete-Song Hört mir nicht zu, auch cooles Video.
greift, ich sag mal so, auf so einer typischen Pete-Art und Weise diese Themen halt auch auf, so inhaltlich sehr. Es ist eigentlich auch eine andere Facette von dem Tizzy-Ebene, so würde ich vielleicht sagen, so, aber halt natürlich musikalisch irgendwie nochmal ein bisschen anders gemacht mit dieser klassischen, ja, ich glaube, wir haben es hier schon mal so als distorted irgendwie beschrieben, so Pete in der eigenen musikalischen Art und Weise.
Ja, ich meine, du hast es ja vorhin gehört, als es mir kurz rausgeslippt ist, so deutsche JPEG-Mafia. Wow. Aber auf jeden Fall hatte, wow. Ne, und ich meine es nicht ernst. Ich meine, es ist nicht ernst, aber der neue Song hatte zumindest Facetten von, wie JPEG-Mafia mit Sicherheit auch die ein oder andere Stelle in einem Beat denken würde. Jetzt nicht so das komplette Paket, aber...
Und ich möchte das jetzt nochmal untermalen, du meinst es gerade positiv, ne?
Ich weiß das als Lob.
Es kommt auf den Sender an, tatsächlich an dieser Stelle.
Fair point.
Nee, auf jeden Fall, ja, spannend, was aus der Internet-Ecke zurzeit alles kommt. Ich bin gespannt. Okay, ja, willst du dann vielleicht, weil ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, über, du hast einen Teute Records Song. Ich glaube, wir haben noch nie in dem Podcast über Teute Records.
Ich weiß, das habe ich mir halt auch gedacht. Das kommt tatsächlich aus derselben Schleife, die ich vorhin schon angesprochen habe, ne? So, da kommt der Rin Song, da kommt noch die neue Single von Pascha, nimm die auch gar nicht so schlecht war. Und so, keine Ahnung, ich bin auch dann Pascha, ne? 3, 4, 5 Songs immer gesprungen. Dann kam mir nochmal Teute Records. Ich dachte mir so, also keine, ich war auch in einer guten Mut in der Zeit und dachte mir so, ey komm, warum nicht? Weil eigentlich fand ich es witzig, dieser Song, der geht schon insgesamt recht kurz, aber du hast halt den Eindruck, dass irgendwie verschiedene Perspektiven, weil sich die Stimmen von denen krank unterscheiden, ja, und total andere Aspekte reinbringen, dass du so 3 irgendwie Erzählungen von so Stadtgeschehen hast, die immer einen kurzen Pfad bringen, dann ist der nächste dran, dann ist der nächste dran, dann geht's wieder zurück. Das ist halt irgendwie so eine nice Art von Abwechslungs erreicht, einfach dadurch, wie dieser Song so aufgebaut ist. Also der eine rappt halt irgendwie über Drogeneskalation am Wochenende und feiern gehen, der andere bringt irgendwie politische Aspekte rein und der dritte rappt über Gentrifizierung in Berlin. Ich fand es halt einfach entspannten Teute Records Song, ist was für die Honorable Menschen so.
Ich glaube, ich tue dem Song Unrecht. Ich habe ihn jetzt auch einmal gehört. Ich glaube, meine Meinung zu Teute Records basiert immer noch auf irgendeinem Konzert, das ich vor 4 Jahren irgendwie mal auf dem Spektrum gesehen habe und gedacht habe, so, boah, hört sich das alles irgendwie so trashig an, einfach so. Aber ich glaube, die Dudes sind, glaube ich, eigentlich alle, so was die so sagen, einfach alle auch ganz korrekt und
ist vielleicht
musikalisch holt es mich nicht ab.
Ist vielleicht ich auch ein Fall auch ein bisschen von
gefälliger als vielleicht Sachen vor 2, 3 Jahren,
ja, so, ja,
muss ich schon sagen, aber bin kein Fan.
Ist vielleicht auch auf andere Art so Kunst von Künstler trennen. Die Dudes sind alle super stabil und nett, aber die Kunst gefällt mir einfach nicht. Ist auch okay.
Ja, ist es halt einfach leider. Also, ich würde es gerne mögen, aber es ist es halt leider einfach nicht. So, es ist, ja.
Also ich fand es nice in dem Fall und genau. Bei manchen Artists denke ich mir halt auch so, wir wissen alle, dass es die gibt. Wir haben die auf jeden Fall auf dem Schirm, aber wir haben noch nicht einmal im Rap-Stammtisch drüber gesprochen. Ich glaube, das hat mich auch ein bisschen motiviert, einfach einmal einen Teute-Records-Song hier reinzuhauen, weil, ja, also, dafür finde ich sie wirklich zu gut, als dass man irgendwie nie drüber reden sollte. Deswegen so, ja, come on.
Ja, da kann ich nichts sagen. Willst du noch was einpreisen?
Nee, Ball gespielt zu dir.
Ball gespielt zu mir. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch einen Song, der komplett hundertprozentig auf 100 Honorable Mentions irgendwie so, ich kann mir noch kein großes Bild machen dazu, aber es gab auf jeden Fall ein Element, das mir gut gefallen hat. Das ist ein Song von ein Künstler, der heißt Dribbler, zusammen mit Haftbefehl und Gringo. Die Alten werden sich erinnern. Und ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich das abgeholt und ich war dann halt komplett überzeugt, weil dann am Ende kommt der Gringo-Part rein und es ist halt wieder mal so ein Standard oder wie hieß nochmal sein anderer Dude, mit dem er dann, wo dann auch irgendwie die Songs getrennt wurden, wo das so ein Feature, egal. Auf jeden Fall auch wirklich dieser, ich sag mal so, Gringos-Standard-Assoziationsrap, wo ich einfach wirklich auch lachen musste. Es geht so durcheinander, es ist einfach so, es ist nichts, was wir nicht schon mal gehört haben. Er gibt sogar eine Selbstreferenz zu Standard, aber es ist halt einfach so witzig und er kann das wie sonst niemand anderes machen. Deswegen,
Es
war Hasan K., den sie dann rausfahren, ja, wo dann Hasan K. und Gringo zusammen Album, jetzt ist Hasan K. nur noch das Feature auf den ganzen Gringo-Sachen.
Die haben sich zerstritten oder was?
Das habe ich irgendwie
gar nicht mitgekriegt.
Ich weiß es nicht, die sind ja so ein bisschen krank krank durch die Decke gegangen, weil die diesen, wie ist der, NB4, Neukölln Boss 4, und das war der Intro-Song von der Serie 4 Blocks.
Ja, 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 ja.
Die ja auch, schon ewig aus. Und da kam halt eben dieser Song, wo dann zum ersten Mal Gringo und Hassan K war. Und dann ist, weil Gringo diese Art von Rap-Art hatte, die so sehr outstanding ist. Und dann auf einmal, da war das, auf Spotify war das so ein Artist, so Hassan K und Gringo. Und auf einmal war das ein Gringo-Album featuring Hassan K. Und dann wurde Hassan K so komplett rausgenommen.
Vielleicht,
und ich weiß halt auch gar nicht, ob Hassan K noch irgendwie Musik macht oder so. Auf jeden Fall ist ja auch eigentlich nicht das Thema. Auf jeden Fall auf diesem Dribbler-Song ein neuer Künstler, angeblich aus Berlin. Wenn ihr mal so ein bisschen schmunzeln wollt, geht mal in die Künstler-Bio bei Spotify rein. Ich sag mal so, das kann man so sagen. Auf jeden Fall, der Part fand ich funny und ich glaube, das kann man sich mal anhören. Und vielleicht ist der eine oder andere von unseren Zuhörenden, die das vielleicht ähnlich sehen.
Aber es ist wirklich witzig, also völlig unabhängig von dem Song. Ich wusste auch gar nicht, dass der da auf der Playlist ist. Ich habe echt am letzten Wochenende erst einfach so über Gringo auch nachgedacht.
Was?
Ja.
Wie kommt man dazu?
Der hat neulich erst, vor 2 Wochen oder so gab es eine mittelgroße so Pro-Palästina-Demo mit Musikbeiträgen. Da haben zum Beispiel alle Paschanim hat da gespielt, aber auch Gringo. Ja. In Neukölln halt natürlich, ja, klar. Und dadurch bin ich nochmal irgendwie drüber gestolpert und ich weiß nicht, mich hat es irgendwie nochmal gedanklich beschäftigt und ich bin auch genau bei diesem NB4-Song, ich habe das die ganze Zeit im Kopf gespielt und habe immer noch versucht, also ich habe mich versucht zu erinnern, genau klarzukriegen, wann er diesen Jan Böhmermann-Ausruf hat und wie die Line danach ist, so, das ist einer der legendärsten, also ne, stimmt, über die Serie, aber auch über diesen Einstieg mit diesem Jan Böhmermann, Chirac Chicago, Hurensohn ZDF Neo, Giddy Case Flow, das ist halt einfach,
fantastisch.
Keine Ahnung, das ist mir irgendwie nochmal in den Kopf gekommen, einfach weil es so outstanding ist, auch dieses Jan
Böhmermann Ausdruck. Das haben sie bei der Serie rausgestrichen, den Teil.
Ja, voll. Weiß nicht mehr. Ist mir neulich nochmal durch den Kopf gegangen und also genau ein sehr repräsentativer Part auf jeden Fall von diesem ne, ganz speziellen Flow, den Gringo irgendwie mitbringt.
Ja.
Ja.
Safe.
Ja, Hip-Hop.
Yes, ey.
Warte mal, hatten wir jetzt deinen Track? Nee, was war denn der Gringo-Auslöser eigentlich? Doch, ja, klar, das war der Rest in Peace Song.
Der heißt RIP, Rest in Peace, genau, Dribbler Haftbefehl und Gringo, genau.
Gringo Haze Flow, womit der Ball wieder auf meine Seite gespielt wird. Ich mache noch schnell. Deutschrap-Empfehlung oder als nächstes Deutschrap-Empfehlung.
Ja.
Fit Meller und Craig Ignatz. Ich meine, das ist jetzt wirklich top of my head. Wir haben bestimmt schon mal über eine der Singles gesprochen, maybe auch not. Und ich habe einfach nur gesagt, dass ich das Tape habe. Auf jeden Fall haben Craig Ignatz und Fit Meller österreichische Hip-Hop-Legenden, wo übrigens auch Deutschrap beerdigt wird mit dem Song Ich muss Deutschrap zerstören, haben eine EP rausgebracht. Der erste Teil einer, ich schätze mal, Trilogie, vielleicht aber auch einfach nur eine lose Serie von weiteren EPs, die mir sehr gut gefallen hat. So, ich habe das Ding einfach schon vorher hören können, weil ich mir ein Tape gekauft habe, wo man dann einen Download-Code gekriegt hat, was auch sehr schön war. Ja, und ich würde vor allem den Song Papagei empfehlen, der auf jeden Fall jetzt auch auf der Deutschrap-Playlist, Gott, auf der Rap-Stammtisch-Playlist landet, die ihr euch wie immer anhören solltet und dürft.
Wow.
Ja, diese halt.
Ich bin beeindruckt, dass du das mal sagst, weil sonst muss ich das immer einpreisen.
Rap-Stammtisch-Playlist mentioned, ja. Nee, ist auf jeden Fall wirklich ein sehr lustiges Projekt von diesen beiden Dudes und ich freue mich auch irgendwie wieder so Funny Lines von Craig Ignatz zu hören. Bin super gespannt, was da als nächstes kommt, so Shoutout nach Österreich.
Ja, von mir auch, Shoutout nach Österreich.
Einfach, ich muss noch eine Schmerzstory teilen.
Schmerzstory, nein. Also,
sie spielen einfach in Berlin ein Konzert, was glaube ich jetzt, also ne, die müssen ja auch erstmal hier hochkommen und so weiter, das ist glaube ich schon jetzt nicht so häufiges Erlebnis, das sind zwei Untergrundrapper und ich bin dann im Abend ganz, ganz, ganz fest verplant, kann ich zu diesem Konzert gehen, das ist so im Monarch in Berlin, ich glaube da gehen keine 200 Leute rein, also es ist so ultra kleiner Rahmen und wahrscheinlich also super chillig.
Was ist das denn?
2. Oktober und die Karten sind super billig, also ich kann nicht hingehen, aber also wenn ihr das hört und diese hört und in Berlin wohnt, geht da gerne hin, weil
das
ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Deutschrap-Happenings des Jahrtausends wahrscheinlich.
Ja. Oder
vielleicht auch einfach nur des kommenden Monats Oktober. Sprich, das ist morgen, wenn ihr die Folge hört, am 2. Oktober, es ist morgen. Das
vielleicht schon ausverkauft, man weiß nicht so genau. Ja, es ist ja wie mit Hanna Noir, ich glaube, das ist am 27. Oktober in Hamburg, also
Geht ja, und du kannst auch auf jeden Fall nicht.
Ich habe leider schon.
By the way, wenn wir schon auf diesen
andere Konzertkarten.
Okay, fair. Wenn wir schon bei diesem Grind sind, Leute, ich habe vorhin schon gemenschen, mein Sommerhit des Jahres kommt von Magdalena Bay. Und das Album ist auch geisteskrank und die spielen in Berlin im Franz. Und das Ding ist ausverkauft. Wenn ihr Tickets habt oder Tickets loswerden möchtet, ich würde mich unfassbar dolle freuen, wenn ihr die mir gebt.
Wie viel Prozent über Normalpreis? Bist du bereit, moralisch zu bezahlen?
50.
Prozent mehr.
Ja.
Was haben die Original gekostet?
Weiß ich ja nicht. Kann man ja nicht mehr kaufen.
Steht es nicht mehr da?
Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, es steht einfach nur keine erhältlich. Aber ich schätze mal, der Preis wird nicht über 30, 35 Euro liegen. Daher, ich bin bereit, 50% drauf zu zahlen.
Ja.
Macht jetzt einen nicen Deal.
Und gib mir die Konzertkarten. Ich glaube, dieses Ping-Pong-Spiel funktioniert jetzt halt einfach nicht mehr, weil...
Ich hab die halt wirklich
matt gespielt. Noch, ja. Ja, okay. Deswegen. Mach doch einfach noch einen.
Damn. Ja, also okay. Ich schicke dann noch einmal... Kann ich noch mal Deutschrap hinterher schicken eigentlich?
Ja, na klar. Klar. Du hast noch einiges an Deutschrap da drauf.
Ey, ähnlich...
Und auch aus Österreich.
Ähnlich, warte mal, was, noch mehr aus Österreich? Gucken wir dieselbe Liste an?
Klar.
Ah, okay. Gehe ich trotzdem erstmal nicht hin. Sondern möchte noch ein größeres Projekt auch besprechen. Und das ist das Cake-Album, beziehungsweise auch hier der erste Teil der Cake-Reihe wahrscheinlich von Escape und Icarus, die zusammen ein... eigentlich geht das schon über EP hinaus. Ich denke mal, es ist ein Mixtape einfach. Vielleicht der erste Teil einer Mixtape-Serie rausgebracht haben, der richtig krass Richtung deutscher Memphis-Rap geht einfach. Und ich glaube, wer hier zugehört hat, hat ab und zu schon mal die ein oder andere Menschen von Songs von Escape irgendwie mitgenommen. Auch als ich bei Juice gearbeitet habe, sind Escape-Videos über Juice rausgekommen, was ehrlich gesagt immer Ehre war. Und das ist wirklich ein guter Untergrund-Hustler im Deutschrap-Business ist. Genau. Und ich habe das Gefühl, mit Icarus als so Stamm-Producer für bestimmte Projekte funktioniert es halt als Synergie richtig gut und kompromisslos geil drüber gegangen. Es wird Real Talk gespittet. Dieses ganze Mixtape ist auch super Hip-Hop. Es gibt richtig nice Feature-Gäste zum Beispiel. Der muss auf jeden Fall auch auf die Playlist. Der Song Falle, was so mit einer der krassesten ist, zusammen mit Donatello, also einer der ganz wichtigen OGs irgendwie für Memphis geprägten Deutschrap auch ist. Genau. Kann auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuhören, sich die ehrlichen Texte von Escape zu geben und die krank ballernden Produktionen von Icarus. Grüße gehen raus.
Ja. Von mir gibt es tatsächlich noch einen Song, der auch nochmal so ein bisschen in diese Breakbeat, Drum and Bass Phase geht, weil DRBBZ hat auch einen Song so gemacht, der ist Pegelstand und ja, ich sag mal so, der hat alle, wir haben hier schon länger über DRBBZ gesprochen, ich glaube, er hat alle positiven als auch negativen Sachen von einem DRBBZ-Song, die ich spüre, aber ich fand den schon auch einfach geil und ja, ist trotzdem spannende Künstlerin und ja, auch jetzt auf jeden Fall die musikalische Ebene, was den Beat angeht, für mich auch nochmal sehr spannend, deswegen wärmstens ans Herz gelegt.
Mhm. Ja, checke. Ich kann das jetzt nochmal hinterher schwingen mit tatsächlich österreichischem Content, nämlich nice. Donna Savage und Frank Sinatra mit dem Song Ass Out, der ist auch tatsächlich gar auch nicht Banger. Von vor langem rausgekommen, genau. Der Breakbeat geht krass, also es ist wirklich so auch Partybanger, aber Donna weiß halt auch einfach in verschiedenen Stimmstilen darüber zu rappen und also einfach sehr gelungener Track, der einfach nochmal feiert, einfach Party zu machen und steil zu gehen, so Donna, wie wir sie lieben, Top Track.
Ja. Wolltest du noch einen hinterher schieben oder nicht?
Ich schieb nochmal so Deutschrap Single hinterher. Also man merkt auch irgendwie, dass ich tatsächlich einfach mal so Deutschrap auf Autoplay habe laufen lassen, weil ich halt einfach so, ne, ich bin einfach so durch Dinge durchgegangen. Also ich musste schon echt viel skippen, aber zum Beispiel auch drüber gestolpert ist der Silk Mob, bei dem ja auch zum Beispiel österreichische Legenden am Start sind.
Ich habe das Gefühl, wir wären eigentlich lieber Österreicher, kann das sein?
Also ich habe ja schon eine große Faszination mit diesem Land, aber das ist vielleicht was für eine andere Folge.
Ja, ja. Ich war da noch nie so richtig, leider. So machen.
Ja, ich auch nicht. Also es ist vielleicht auch manchmal romantisiert.
Vielleicht auch gut.
Vielleicht romantisch.
Vielleicht ist das Gleiche, was wir vorher hatten mit Menschen, ist einfach im Land Österreich.
Ja, genau. Manchmal romantisiert man auch irgendwie so Dinge oder einen gewissen Akzent oder so eine Lebensweise, wenn man es einfach noch nicht so richtig kennengelernt hat. Ne? Aber auch beim Silk Mob, Donatello ist ja eh am Start, kein Österreicher, aber Lex Lugner und Fit Meller, genauso wie Jamin, genau, sind auf jeden Fall Teil dieser Gruppe und kommen dann aus Österreich. Und die haben einen Song gemacht, Dark and Dark, zusammen mit Marvin Game und Morten, der mich irgendwie auch geschoben hat. Also der Slipknot kommt ja ganz oft auch mit so einem sehr smoothen, R&B-igen Klang daher, der auch auf Gesangsparts setzt und die so ein bisschen aufgebrochen werden von Donatellos Staccato-Flow. Und hier hat das Ganze nochmal eine brechendere Ebene, weil dieser Bass so hart produziert ist, zumindest ab dem Mittelteil vom Song. Kann auf jeden Fall empfehlen, sich das reinzuhören. Das ist eine sehr spannende, auch fast schon überladene Kollabo, die auch nur so, der Song geht so 2 Minuten 11 Sekunden. Dafür ist also so viele Artists da irgendwie mit involviert sind. Sehr spannendes Ding auf jeden Fall. Ja, empfehle.
Top.
So, kann ich jetzt noch mal einen zurückspielen zu dir oder sind wir...
Kannst du noch zurückspielen? Ich habe noch einen, das ist auch noch mal so, es geht auch noch mal so eine gewisse Art von, ja, Drum and Bass würde ich vielleicht sagen, weil es ist ein Song von Jason Status zusammen mit Stormzy.
Oh,
wir hatten...
Fast schon wieder vergessen.
Wir hatten schon wieder vergessen, so, weil es ist irgendwie so, aber es wird nochmal so ein bisschen härter als vielleicht diese Breakbeats, die ich vorhin gepriesen habe, weil, ja, Jason Status schon einfach so von den Beats einfach schon immer so ein bisschen härter ist. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal auch irgendwie Schwierigkeiten irgendwie sozusagen, okay, wie kann man Jason Status einfach einordnen, so. Bei Wikipedia wird einfach für ein Electronica-Duo geschrieben. Okay, also nichts sagen, da geht's vielleicht, glaube ich, gar nicht mehr.
Danke für die Beschreibung.
Aber irgendwie so eine Mischung aus Drum and Bass, Dubstep und so, ja, okay. Aber es ist halt schon einfach nochmal ein sehr, sehr harter Klang. Und ehrlicherweise habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil irgendwie dieses ganze Grime-Thema, was ja riesig ist, und ich glaube, da dreht sich irgendwie dieser UK-Rap auch einfach seit 4-5 Jahren genau in diesem Kosmos. Und eigentlich ist es so für mich so, eine logische Weiterentwicklung, das nochmal härter zu gehen, und da kommt man halt eben in so einer Drum-and-Bass-Dubstep-Richtung an, und das funktioniert mit wahrscheinlich einer der größten UK-Artists zur Zeit, Stormzy, halt auch hervorragend. Und ja, auf der Ebene funktioniert es für mich wahnsinnig gut, deswegen von mir entsprechend die Empfehlung. Und das war's, glaube ich, auch von mir.
Ja, geil.
Dazu vielleicht aber eine kurze Anmerkung. Vielleicht preise ich ja gleich noch eine spontan Big Four ein.
Okay.
Aber das muss ich noch mal kurz vorab recherchieren. Also
ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt Zeit für die Recherche, in welche Richtung die auch immer geht.
Ja.
Und mach so ein kleines Roundup, weil ich dann auch noch in die internationalen Mentions gehe, weil ja auch noch...
Genau.
Ich sag mal spannende, wichtige, interessante, relevante, einfach geile Musik rausgekommen ist aus dem USA-Bereich, yes, der Welt.
Ja.
Und zwar, wir haben einmal Ice Spice, die ebenfalls ihr Debütalbum, I think, rausgebracht hat, wo man das Gefühl hat, jeder zweite Song auf dieser Compilation war irgendwie schon als Single draußen, und das auch schon so etliche Monate, bevor dieses Ding gedroppt ist. Also eigentlich hat man da gar keine großen Überraschungen, aber ich habe trotzdem sehr großen Gefallen daran gefunden, mir das Ice Spice Album zu geben. Kann ich nicht lügen, heißt Y2K. Also genau, es gibt durchaus auch ein paar Referenzen auf die Y2K-Zeit, also Early 2000er. Es gibt so BB Belt und True Religion Jeans und so weiter, aber im Großen und Ganzen gibt es überhaupt keinen inhaltlichen Faden an dem Album, und es ist einfach so ein funny Projekt mit frechen Ice Spice Lines, so wie man es halt kennt. So, sie macht ihre Miss Poopy Wortspielereien und Witze, und ich feiere es halt so. Man muss auch auf einem gewissen Grad hängen geblieben sein, um das zu ahnen, glaube ich.
Ja.
Und ich bin's.
Ja. Und da kommt eigentlich direkt mein Einsatz zu der spontanen Blick vor.
Oh, damn.
Weil du hast ja auch den Song Gimme a Light drauf gemacht.
Ja, mit Sean.
Genau, da gibt's nämlich ein Sean Paul Sample.
Ja.
Und ich hatte vor kurzem einfach so eine Phase, wo ich aus anderen Gründen irgendwie so nochmal so in eine 2005er-Zeit so für mich gefallen bin, mit so 2005ern-Clubbängern, die ich einfach so, das ist halt irgendwie so eine gewisse Art von Jugendzeit von mir, da war ich halt so 14, 15, 16, und ich glaube, das ist so, glaube ich, eine sehr wichtige Zeit, was einen so musikalisch auch prägt irgendwie so, hört Sachen vielleicht auch 5 Millionen Mal, und man kann die einfach noch mitziehen, und damals war es einfach so eine Zeit von, es war alles so hip-hoppig, und es kamen wahnsinnig viele so Banger raus, und ich würde jetzt gerne eine spontanen Weg vor einpreisen, die großen 2005 US-artigen Clubbanger. Und weil ich es tatsächlich vorab schon geschoben habe und du gesagt hast, so, da war ich Wir 10, und das ist natürlich völlig unfair wäre, dich das irgendwie einordnen zu lassen, würde ich einfach selber eine Top 4 machen und du kannst vielleicht einschätzen, ob du die Songs kennst oder ob das auch kompletter Quatsch wäre. Ich glaube, vielleicht können wir es einfach mal so spielen.
Schickes.
Und zwar, es ist alles so ein bisschen weiterzufassen, wo ich, was ich da irgendwie so drin sehe.
Ist okay, ich kann dich hier zu keinen engen Standards zwingen, so wie wir gerade schon erklärt haben. Insofern, hau raus.
Ja.
Auf der 4.
Auf der 4 ist tatsächlich einfach ein Banger. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich auf U30 U30, war das wahrscheinlich einfach immer krank gezogen. Das ist ein Song von Flo Rida und Kesha. Right Round.
Okay.
Du kennst den, ist halt auch so ein absolut krankes 80er-Jahres-Sample. Muss ich mal gerade nochmal nachrechnen, damit ich es nicht falsch mache. Aber es ist einfach so. Vielleicht auch nochmal dieser Low-Song von Florida, der auf einer ähnlichen Art funktioniert, wo man dann auch einfach so irgendwie sich die Knochen brechen kann, weil man 30 Zentimeter mit dem Rücken nach unten geht. Das ist schwierig. genau, you spin me around like a wreck from Dead or Alive ist das Sample. Genau, das ist auf der 4. Und ich möchte auch gerne dazu sagen, wenn ich jetzt hier diese, also die Kategorie ist, die großen ungefähr gefühlt 2005 US-Clubbanger, die man auch heute noch gerne auf der Party hört. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, dazu starke Emotionen habt oder halt sagen, was habe ich auf jeden Fall vergessen, was wäre eure Top 4, schreibt es mir halt auf jeden Fall. Und
ja, komm, also
auf 3.
Finde ich stark, ey.
Auf 3 ist, es ist halt, also es ist einfach eine absolut krasse Auswahl an Möglichkeiten. Es sind einfach heftige Songs. Vielleicht liege ich auch einfach falsch, was es halt alles gab. Aber für mich, ich sag mal so, es ist nicht vielleicht im weitesten Sinne so ein richtiger Hip-Hop, aber es ist schon ein Hip-Hop-Song, aber wie oft ich den Song damals mit 15 oder 16 gehört habe, damals wahrscheinlich auch gedacht habe, es ist wahrscheinlich eine der schönsten Frauen der Welt, es ist Gwen Stefani und Holla Back Girl.
Okay,
mit diesem gewissen Hip-Hop-Vibe, mit den Autos, mit den Cheerleader, die noch so ein Hip-Hop-Girl. This is my shit. Hit, einfach Hit.
Komplett kranker Hit.
Ja. Komplett kranker Hit. Auf 2 ist für mich, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen unbekannt, ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht nicht kennst, das ist auch so eine One-Hit-Wonder-Person, wahrscheinlich macht, ich gucke jetzt nochmal, ob der heute noch Musik macht, ja, 2019 hat er nochmal was rausgebracht, kennst du noch den Künstler Jaquan? Nee, kennst du nicht? Der hat auf jeden Fall einen Song gemacht, der hieß Tipsy. Den hören wir vielleicht nachher nochmal rein. Das ist halt ein heftiger Song. Das war sogar für mich so ein Song. Den habe ich so in einem Radioformat, wo man dann so anrufen konnte und sich so Songs wünschen konnte. Geil. Das ist das einzige Mal, wo ich angerufen habe, so ich wünsche mir den Song und ich grüße den und den. Einfach damit so richtig, was man halt so macht als 14-Jähriger, keine Ahnung. Und ja, ich weiß noch, dass das anmoderiert wurde mit dem Satz dann von dem Radiomoderator, ja, Jaquan mit Tipsy, die größten Black-Hits auch bei uns auf Hitradio irgendwas Arsch. Ey, so, keine Ahnung.
Einfach daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch sehr,
was für eine Zeit.
Sehr deutlich, einfach als einfach so Genre, so Rock, Pop, Black Music. Das war einfach so eine Genre-Abteilung beim Mediamarkt, wenn du CDs kaufen wolltest. Geisteskrank, Alter.
Ja, es ist geisteskrank.
Ey, manche Dinge sind wirklich, also ich finde immer noch, dass wir in einer eher beschissenen Welt leben und also mag auch vieles nicht, was passiert, aber also manche Sachen, muss man echt sagen, die sind wir immerhin losgeworden durch so ein Grundverständnis. Da musste man auch nicht drüber debattieren, sondern irgendwann haben Leute vielleicht einfach gecheckt, das ist einfach so eine Racist-Grundlage. Ist auch wirklich unfassbar, ey.
Ja.
Ja, gut, gute Story auf jeden Fall. Im Radio angerufen.
Leute heute kennen nicht mehr.
Ja.
Kann man mit dem Radio noch anrufen?
Ich denke schon.
Gibt's Domian noch?
Oh, ich glaube nicht mehr in dieser
Radioform. Ist auch egal. Ich würde jetzt noch ein paar Honorable Mentions reinschieben, weil es sind so viele geile Sachen. So. Ja. Aber es kann nur ein Song auf der 1 sein. Und ich glaube, du könntest den auch erraten, wenn du die 2 Minuten Zeit nimmst. Aber auf den Honorable Mentions ist natürlich irgendwie diese ganze Sean Paul Area, Get Busy und Temperature ist krank. Dann halt aber auch Busta Rhymes Pussycat Dolls, Don't Ya. Dann irgendwie vielleicht nicht mehr so richtig hip-hoppig, aber trotzdem so in einem Vibe irgendwie drin, ist quasi so Nelly Furtado, Timbaland Beats, Promiscuous oder Maneater.
Oh ja,
dann Alter. Irgendwie ein Song, den ich öfter mal auch einfach noch so bei aus so verschiedenen 2010er Hip-Hop-Artists, die so einen Remix drauf gespielt haben, weil es einfach sich einfach sehr gut ist, so Rappen ist, einfach so Britney Spears und Toxic.
Ah, ja.
Ja. Geht einfach auch hart. Dann haben wir, weißt du noch, wer Ciara ist?
Ciara? Nee.
Sie ist jetzt, glaube ich, macht keine Musik mehr. Sie ist, glaube ich, die Ehefrau von Russell Wilson, dem Quarterback von der NFL. Auf jeden Fall damals mit P.D. Pablo und Missy Elliott Songs gemacht. Goodies und One Two Steps sind da zu nennen. Dann irgendwie Fergie von den Black Eyed Peas, London Bridge oder halt auch Black Eyed Peas Songs, die man da nennen könnte. Oder auch generell die Original Rihanna Zeit, einfach so Pond Replay oder SOS. Also, das ist einfach schon alles heftiger krank und einfach ein absoluter Vibe für mich gewesen.
Original Rihanna Zeit hatte dich extrem stark.
Und es ist halt alles so hip-hoppig, R&B. Man kann sich einfach locker und vloggig dazu bewegen, geht easy. Aber auf der Eins, und das ist wahrscheinlich auch heute noch, also ich würde behaupten, den kannst du heute noch fast in jedem Hip-Hop oder in jedem Club irgendwie spielen, der jetzt nicht sehr genrespezifisch zugeschnitten ist, aber es ist natürlich, es ist Lil Jon and the Eastside Boys Get Low. So, da kann keiner irgendetwas anderes behaupten. Da kann man vielleicht noch streiten, welcher Remix davon, der wo gerade Busta Rhymes Up ist oder der Merengue-Remix, so, ich weiß es nicht, aber egal, das ist auf jeden Fall der große US 2005 Clubbanger-Song. Und damit spiele ich den Ball zurück und sage to the window. Oder to the wall. In dem Fall to the wall, weil das ist, naja.
Okay, extrem starke Auswahl. Danke auf jeden Fall fürs Reinholen in dieser Zeit. Ich würde auch sagen, also locker mehr als die Hälfte der Dinger haben mir durchaus was gesagt, beziehungsweise ich habe den Song direkt im Kopf, aber das ist auch wirklich so eine Zeit bei mir, also jetzt, wo du das so reinordnest in, das ist für dich so eine Ära, so ein Vibe irgendwie, check ich das. Für mich selber hat sich das damals nicht angefühlt, weil es einfach so Musik war, die ich irgendwie zum Beispiel auch im Radio gehört habe oder sowas, ne? Und hatte gar keinen Vibe von, das gehört irgendwie zusammen. Und es war einfach so ein Teil von ganz vielen. Ja, extrem spannend auf jeden Fall.
Ja,
das ist. Also eigentlich wirklich dieses so, was ist aus ihnen geworden, ist eigentlich mit einer der spannendsten Fragen bei ganz vielen von denen. Zum Beispiel Nelly Furtado hat neulich letzte Woche oder so erst ein Album rausgehauen, wo sie, glaube ich, so, ich glaube, das Cover ist auch irgendwie sie von hinten fotografiert, so Oberkörper fotografiert, wo, glaube ich, so eine 7 hinten auf ihren Rücken gemalt ist. Ja. Und ich glaube, das Album soll eher, also so bieder, langweilig und nicht so gutes Pop-Album sein auf jeden Fall. Aber ja, ich allein schon bei diesem Cover denke ich mir so, yo, EM 2004, Portugal, Nelly Furtado-Song. Sieht da geile silberne Ball mit diesen blauen Streifen drumherum. So.
Das ist so eine krasse Fußball-Bubble-Meinung, ohne Witz. Das ist so...
Ja. Nein, Mann, das war
August Memmel, wenn du das hörst, gib Einschätzung.
Das war total wichtig damals,
auf jeden Fall. Ist ein Banger gewesen, auch das Video, wo dann die den, ne, ich weiß
noch. Ja, ja, cool. voll. Das ist ein bisschen wie bei Feel the Rush EM 2000.
Das große Big Four Kajuni, Alter, die große Fußball-EM.
Das hätte ich vorhin eigentlich auch Menschen mehr. Ich meine, Feel the Rush war unironisch ein wichtiger Teil meines Sommer-Soundtracks und ich lüge hier nicht, es war ein wichtiger Teil.
Insofern. Ja, manchmal kommen Hits unverhofft.
Ja, okay. Auf jeden Fall starke spontan Big Four von dir.
Danke.
Fühle sehr. Ich wäre ehrlich gesagt dafür, das vielleicht sogar einfach auf die Playlist zu schmeißen aus Fun-Gründen. Können wir ja nochmal überlegen.
Meine Top 4? Können wir hinten nochmal hinpacken. So müsste ich, ja.
Fände ich witzig, vielleicht so als Blog.
Ja, gute Idee. Okay, dann warst du, genau, das war meine Unterbrechung, anlassbezogen wegen dem Ice-Spice.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass du jetzt wahrscheinlich mit Doechi weitermachst.
Ich mache mit Doechi weiter, genau, nochmal.
Auch geil, also ne, das muss ich auch nochmal sagen, so diese ganzen Ice-Spice und Doechi-Sachen, die du hier reingeworfen hast, die haben mich auch schon auch extrem abgeholt. So,
ja, die sind auch cool.
Ja.
Doechi ja auch ein ganzes Album rausgebracht, was mit Sicherheit auch ein bisschen anders ausgearbeitet und in der Entstehung irgendwie geformt wurde als das von Ice Spice. Und ich habe, also jetzt ist ja sogar noch mehr Zeit vergangen im Vergleich zu der letzten Aufnahme, wo es echt halbwegs frisch raus war. Und ich habe immer noch meinen komischen, halbwegs gelungenen Zugang, dass ich immer noch denke, ey, manches, also irgendwie komme ich da überhaupt nicht ran. Und ich fühle es einfach als Vibe gar nicht, was bei Mucke ja eigentlich das Einfachste ist irgendwie. Ne? Jemand, der so stringen will, irgendwie, es muss einfach nur mit dir connecten. Und irgendwie sperrt sich da noch alles in mir. Aber es gibt natürlich auch ein paar Songs, die mir irgendwie zusagen, die cool sind. Ich weiß noch nicht, ob dieses Album nicht insgeheim für mich ein Flop ist, weil es unter dem Niveau ist, was ich von Doechii erwarte, oder ob ich halt in so, bei mir wahrscheinlich so ein halbes, dreiviertel Jahr so bin, aha, ey, damals habe ich es irgendwie einfach nicht gerafft, aber eigentlich ist es ein super krass gutes Album und jetzt nicht. Mhm. Irgendwie stehe ich immer noch komplett zwischen den Einschätzungen, kann immer noch nicht sagen, was ich mit diesem Album irgendwie anfangen soll. Das ist ein ganz weirdes Gefühl. Deswegen würde ich es vielleicht auch einfach
ich möchte da stehen lassen. Ich möchte da meine Partnerin aus ihrer Berufsposition zitieren mit: Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein.
Damn. Oh Mann. Aber es fühlt sich für mich einfach nicht richtig, es fühlt sich falsch an, zu einem Doechii-Album ein klares Nein zu geben. So fühlt sich es irgendwie auch nicht an. Also ich möchte mir diese Tür offen lassen. Ich weiß noch nicht ganz.
Ja, lass dir mal die Tür offen. Ich werde dich nächstes Mal dann fragen. Wahrscheinlich frage ich nicht, weil ich es vergessen habe.
Aber okay. Ja, das finde ich gut. Genau. Anders sieht es bei Denzel Curry aus. Da ist so ein klares, voll stabiles Album. Ich finde es, also in seiner Diskografie ist es kein Top-3-Album, aber es ist ein richtig schönes Southern-Rap-Album mit ultra vielen Feature-Gästen. So ein richtiges Album, wo sich seine Perlen rauspicken kann.
Genau. Was sind deine Perlen?
Meine Perlen auf jeden Fall G's Up. Da ist zum Beispiel 2 Chainz mit drauf, sehr nice. Black Flag Freestyle mag ich sehr, auch wegen The Mexican OT, den ich irgendwie auch spannend, faszinierend in seinem Rap-Stil finde. Manchmal, also ich meine, es ist Hip-Hop, ne? Aber manchmal ist es ja wirklich so, Artists könnten dasselbe rappen auf denselben Beat, aber die Stimme macht es einfach und wie die Stimme klingt und wie die irgendwie einsetzen. Und bei dem Mexican OT ist das bei mir so. Es kommt
sehr selten vor, dass das wirklich das dominante Element von einem Song ist. Das kommt schon vor, aber dann ist es schon outstanding, weil oft ist es ehrlicherweise nicht so.
Ja, na gut, in dem Fall ist es dann outstanding. Ich finde bei Mexican OT, die Stimme macht zumindest irgendwas mit mir und ich finde es einfach sehr, sehr spannend, wie das so über den Beat geht. Und ich finde auch den Song Scat mit Kenny Mason ziemlich cool, deswegen.
Kenny Mason ist auch so ein Artist, wo ihr jedes Mal reinspielt und immer finde ich es eigentlich geil, wenn ich was von ihm höre.
Ja, das ist doch mal ein gutes Lob auf jeden Fall.
Ja.
Aber stimmt, wir haben Kenny Mason auch, glaube ich, echt oft gehabt, wenn er einfach auf Features auf irgendwelchen Alben drauf war, die so wir gut waren, so JIT-Album auch zum Beispiel.
Ja, JIT, das ist auch so.
Ja. Nee, voll, aber genau, das ist so ein bisschen, also fand ich starkes Album von Denzel Curry. Kein überragendes, aber voll gut. Schöner Sommer-Soundtrack auch. Ja, so ein bisschen das. Ich glaube, das war jetzt eigentlich schon meine richtige Honorable-Liste. So, das ist einfach, was ich im Sommer gehört habe. Ist
so geil, dass wir so 30 Minuten Honorable Mentions irgendwie durchgehen und dann sagt damit locker, das war schon meine Liste. Locker flockige 15 Songs.
Ich meine, Leo, wir machen immer noch Raps am Tisch. Also es war eine Liste mit Hip-Hop-Bezug. Wir haben nicht über Fontaines geredet, wir haben nicht über Magdalena Bell geredet, wir haben nicht über MJ Lenderman geredet. Und die habe ich alle mehr gehört, diese Alben, als
Denzel Curry. Was macht eigentlich das neue Linkin Park-Projekt mit dir? Das ist so ein Thema, so. Ich weiß, dass es so ganz, ganz viele Leute super emotional sind, gerade so Leute, die so mein Alter haben. Weil Linkin Park ist mir sowas von scheißegal.
Also ich habe Linkin Park früher richtig viel gehört, aber mich macht's überhaupt nicht emotional. Also ich habe mich auch dann irgendwann von dieser Band einfach super gut verabschieden können. Also es war einfach eine klare Jugendband bei mir einfach. Wo ich jetzt im Nachhinein nicht denke, dass das irgendwie schlechte Musik war oder irgendwas, aber mein Geschmack hat sich da einfach ein bisschen wegentwickelt würde ich sagen.
Vielleicht um dieses Abschlussthema nochmal kurz, also es ist ein Abschlussthema, ich glaube, danach machen wir Schluss, aber wen es interessiert, kannst du ja noch zu Ende hören. Ich glaube, das Thema ist, weil Linkin Park jetzt nochmal neue Songs rausbringen und auf Tour gehen, mit halt eben einer neuen Sängerin, weil ja der Originalsänger, wie ist der, Benningham, weiß nicht mehr. Wie gesagt, bin auch kein Linkin Park-Fan. Vor einiger Zeit verstorben ist und die machen das jetzt nochmal neu. Und ich glaube, ich habe da sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Also ich glaube, viele Leute, also ich liebe Grüße an Yannick, der mir, glaube ich, gesagt hat, Linkin Park hat es einfach geschafft, dass sie einfach jetzt ihre eigene Coverband geworden sind. Und dass genau die Leute, die das damals so als Jugendband irgendwie hatten, so komplett abgeholt hatte.
Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt, genau. Chester Bennington ist der Sänger, der nicht mehr dabei ist nach seinem Tod. Und genau, die haben jetzt eine Sängerin am Start. Wir kommen tatsächlich, wenn wir das hier aufnehmen, sind auch gerade die Konzerte in Deutschland gewesen, ne? Also die haben jetzt gerade gespielt.
Ich habe das vorher noch mal gesehen,
Pinkes Deutschland-Trikot Anfang der Sängerin und so weiter. Also bei mir ist wirklich so, emotional war ich vorher von der Band schon gelöst, deswegen habe ich das verfolgt irgendwie, als so, es findet statt, aber es hat wenig mit mir gemacht und ich bin recht schnell, also als diese News rumging, ey, da ist was am Kochen irgendwie, die spielen da irgendwie, ist so eine Secret-Show angekündigt irgendwie auf Webseiten, dann kam raus, ey, es gibt diese neue Besetzung und so weiter und so fort. Haben Leute sich natürlich recht schnell mit ihr befasst, haben irgendwie rausgefunden, dass sie halt irgendwie so in Scientology-Kreisen rumhängt und irgendwelche Rapists aus diesem Kreis super verteidigt. Und da war das Thema eigentlich schon um. Also es hat mich davor emotional nicht berührt, dann habe ich was Schlechtes rausgefunden und war so gar kein Interesse. Und diese Einschätzung, dass die eigene Coverband ist so...
So rum macht es natürlich mit. Leichter, sich nochmal emotional verlösen. Andersrum wäre es wahrscheinlich schwieriger, wenn man jetzt irgendwie den neuen Song gefühlt hat und das rauskommt, das ist halt...
Absolut, aber das ist irgendwie überhaupt nicht vorhanden. Und also, ich kann einfach ganz, ganz fromm und frei so, ist mir scheißegal, was Linkin Park macht. Einfach, das spielt überhaupt keine Rolle für mich.
Ja.
Auch schön. Das ist eigentlich das Beste. Einfach not to care.
Ja, nächstes Jahr dann Coachella und Jay-Z tritt nochmal auf mit denen.
Ja,
Prediction. Come. Prediction. Okay, ey. Das war die erste neue Folge Rap-Stammtisch. Folge 97.
Ja.
Mit mir, Leo und David. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hört in ein paar Wochen.
In genau 4. Nee, nicht jeder Montag hat genau 4 Wochen, ne?
Ich wollte es eigentlich nur mal auf die Kategorie, naja, egal, und schickt uns Vorschläge wie dem auch sei. Aber wir hören uns, macht's gut und bis bald.
Ciao. Damn, wir haben keine Adlibs mehr zum Ende.
Piu. KSK. KSK, einfach was für ein kranker Adlib.
Rin Voice. KSK.